Das ist wieder ein Re-Upload über den Sommer 2024. Alte Folgen, die es wert sind, wieder gehört zu werden. Dieses Interview heute war eines der ersten, die ich jemals im Oldest Soul Podcast geführt habe und zugegebenermaßen auch eines, der für mich als Naturbursche, als Naturliebhaber am wertvollsten. Denn es ging um den geliebten Wald. Ich liebe den Wald. Geht's dir ähnlich? Im Wald herrscht immer so eine wundervolle, ja eben natürliche Ruhe, so eine kraftvolle Ruhe. Und mein heutiger Gast, der Jan Borchert, der ist Klimaförster bei Planted. Und Planted setzen sich dafür ein, Wiederaufforstung ganz gezielt an den Start zu bringen. Denn wie du heute in diesem sehr, sehr umfänglichen, allumfänglichen Interview hören wirst, ist die Wiederaufforstung eine der größten Stellschrauben, die wir für den Klimawandel haben. Und welche Stellschrauben das noch sind, erfährst du auch in dieser Episode. Und du erfährst auch, wo denn eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit herkam. Und du erfährst, zu wie viel Prozent Deutschland mal bewaldet war und zu wie viel Prozent es heute bewaldet ist. Kannst dir jetzt schon mal Gedanken machen, was du denn so rein intuitiv glaubst und was denn klimastabile Mischwälder eigentlich sind. Glaube mir, nach diesem Interview wirst du mit ganz anderen Augen durch den Wald gehen. Ganz, ganz viel Freude mit diesem so wertvollen Interview mit Jan Borchert, seines Zeichens Klimaförster bei Planted. Viel Freude, let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Also, wie ihr wisst, ich bin ja ein totaler Naturbursche und ich liebe es so sehr, im Wald zu sein. Ich bin schier jeden Tag im Wald, tatsächlich, sei es wirklich für einen Spaziergang oder sei es zum Laufen. Und heute, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, heute mich einfach mal mit jemandem zu unterhalten, der quasi beruflich jeden Tag im Wald ist. Und heute habe ich einen Klimaförster hier im Interview, den lieben Jan. Und ich habe mit ein paar Freunden drüber gesprochen und ja, sie haben von dem Begriff Klimaförster noch nie was gehört, waren aber total interessiert und begeistert. Und Jan, ich würde sagen, hey, stell dich einfach mal ganz kurz vor und was ist dein Klimaförster?
Also hi, Jan ist mein Name, ich bin 34 Jahre alt, habe Forstwissenschaften studiert, also daher darf ich mich tatsächlich auch Förster nennen. Das ist jetzt nicht so ein Kunstwort, wie man es vielleicht dann doch denken würde, sondern ich habe das wirklich gemacht. Also ich kenne die Bäumchen und ich weiß, wie sie am besten wachsen und welche wo, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen tiefer drauf.
Auf jeden Fall.
Genau, und der Klimaförster an sich, das ist tatsächlich dann so eine Erfindung von uns, von Planted, als wir uns überlegt haben, wie nennen wir denn überhaupt meine Stelle? Ne? Also für die anderen war das schon eher klar, ne? Also Marketing, Unternehmensführung und so weiter. Aber ich habe halt einen Bereich, nämlich die Aufforstung bei uns. Planted sagt das ja schon als Name, also wir pflanzen tatsächlich Bäume. Und da war es ja noch nicht so ganz klar. Und da ist Klimaförster draus geworden, ganz kurz abgerissen, weil wir klimastabilen Mischwald pflanzen. Das heißt, wir pflanzen den Wald der Zukunft, der hier eben nicht mehr abstirbt. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, eine riesige Waldfläche ist abgestorben in den letzten 3 Jahren, in diesen extrem trockenen und heißen Jahren. Eine Waldfläche größer als das Saarland. Und wenn uns das nochmal passiert, dann wird es langsam eng mit dem Wald. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass das eben nicht wieder passiert.
Wir haben hier ganz viel noch zu besprechen. Lass uns einfach mal Schritt für Schritt gehen. Ja. Als erstes mal meine Frage, wenn du quasi im Studium bist, als, sag nochmal den Studiengang.
Forstwissenschaften. Es gibt auch Forstwirtschaft. Das ist dann der Fachhochschulstudiengang. Okay. Beides. Top-Studiengänge, falls jemand sich jetzt dafür interessiert.
Okay, das ist auf jeden Fall für alle NaturliebhaberInnen einfach mal die Adresse Nummer 1. Kann man sich den ganzen Tag in der Natur aufhalten. Meine Frage ist, gibt es da auch quasi sowas wie im Medizinstudium, dass man sich dann eben in eine Fachrichtung weiterentwickeln kann, oder machen dann am Ende, sage ich mal, alle, die den Studiengang abgeschlossen haben, alle das Gleiche? Sind sie alle Förster? Oder kann man sich da spezialisieren?
Ja, super Frage. Kann man? Man kann sich tatsächlich spezialisieren. Mhm. Die meisten machen es aber nicht. Die meisten wählen schon den klassischen Weg, ne? Und das bedeutet übrigens, nach dem Studium dann auch noch ein Referendariat zu machen, um dann auch in die Forstverwaltung, weil der größte Waldbesitzer ist ja, also mit den Privatwaldbesitzern, aber ist danach auch dann die verschiedenen Länder, das Land Hessen, Bayern, Berlin und so. Dafür brauchst du dann das Referendariat. Also das wäre dann nochmal ein Schritt oben drauf. Aber die Spezialisierungen, die möglich sind, sind zum Beispiel, dass du mehr in Holztechnik gehst. Oder dass du mehr in internationale Waldwirtschaft oder in vielleicht auch Regenwald oder so etwas gehst. Oder auch Naturschutz. Das sind ja auch super wichtige Themen, die wir haben. Und der Förster kennt sich also wirklich allround-mäßig in der Natur super aus und ist auch wirklich gerne gesehen dann in so Naturschutzbereichen. Aber der ganz klassische Weg, wo dann auch dieser typische Förster, den man so im Kopf hat, rauskommt, das machen die meisten.
Okay. Mhm. Magst du uns vielleicht mal ganz, ganz kurz mitnehmen, was denn quasi so das Daily Business von einem Förster ist? Wie sieht das aus, wenn du aufstehst? Was machst du?
Also ich als Klimaförster bin jetzt kein klassischer Förster, der im Forsthaus wohnt und jeden Tag rausfährt, um den Wald anzuschauen, sondern ich beschäftige mich ja viel auch jetzt bei Planted, einfach damit auch andere Flächen zu finden. Der Förster hat ja seinen festen Bereich. Ne?
Lass uns vielleicht mal ganz kurz eben diese Frage kurz einschieben, dass wir auch den Vergleich haben zwischen quasi einem Otto-Normal-Förster, der im Forsthaus sitzt, und dir zum Beispiel, dass man auch weiß, hey, was ist denn da so die Abweichung? Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was macht denn ein Förster, der im Forsthaus sitzt und dann den Wald anguckt, wie du sagst, na, weil ich persönlich kann mir jetzt da nichts vorstellen. Das mache ich auch jeden Tag, aber ich bin kein Förster. Ich gucke mir auch den Wald an.
Ja, also ganz, ganz wichtig vorab zu verstehen ist, Förster können nicht das ernten, was sie pflanzen. Denn Bäume wachsen unheimlich langsam. Das heißt, die Bäume, die wir jetzt pflanzen, die, wenn man sie holzwirtschaftlich nutzen wollen würde, also sagt, ich möchte daraus mal irgendwas Schönes bauen, dann geht das vielleicht in 100 Jahren, aber da bin ich dann halt schon nicht mehr da. Ne? Also wir denken generationsübergreifend. Das ist von der DNA eines Försters. Und genau das tut der Förster. Also das Daily Business eines Försters ist eigentlich rausfahren und sich die Bestände anschauen, für die er zuständig ist. Oder sie. Ne? Also es gibt ja auch viele Försterinnen. Ja, Gott sei Dank, die machen auch einen tollen Job alle gemeinsam. Und du fährst raus, schaust die Bestände an. Da geht's auch darum, wie gesund ist der Bestand noch, ne? Was könnte da passieren? Und in den letzten 3 Jahren ist es dann auch ein bisschen anders gekommen, denn da ging es dann eigentlich nur noch darum zu gucken, welche Bestände sind abgestorben und wo muss jetzt etwas passieren und was ist denn das Sinnvollste dabei? Und häufig ist es so, dass Leute sagen, ja, dann lass doch mal jetzt die Natur einfach machen. Und das ist leider nicht der beste Weg. Können wir später nochmal, glaube ich, das
ja, voll wichtig.
Wahrscheinlich auch eine deiner Fragen sein, warum wir denn nicht die Natur einfach machen. Vorweggenommen, ganz kurz, es ist so, dass wir Menschen den Wald schon immer beeinflussen und es gar keinen Urwald gibt. Okay. Und also nicht hier in Deutschland. Und dementsprechend, wenn wir jetzt dann der Natur helfen wollen, das Richtige zu tun, dann müssen wir das eben auch jetzt noch einmal wenigstens als Initialzündung geben. Also das machen die Förster viel. Natürlich auch, wie soll man das sagen, Öffentlichkeitsarbeit, definitiv. Ne? Also viele Menschen haben jetzt Interesse am Wald und gehen auch mal zum Förster, das habe ich schon häufig mitbekommen, stellen Fragen, möchten Dinge wissen. Ich zum Beispiel als Kind bin viel bei dem Förster in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mitgegangen. Wir haben ja zum Beispiel Vogelkästen aufgehangen oder Sachen repariert. Also sowas machen die Förster natürlich auch. Ja, also alles, was sich rund um den Wald dreht, und eine wichtige Sache, die uns vielleicht gar nicht allen so bewusst ist, auch die Sicherheit im Wald. Also wir wollen ja alle Fahrrad fahren und wandern gehen und spazieren gehen, auch mit unseren Kindern. Und da darf jetzt halt nicht mal so ein fetter Ast auf den Kopf fallen. Und in einem, ich sag jetzt mal, Naturwald, der ganz in Ruhe gelassen wird, da passiert das schon häufig. Also diese Wälder sind eingezäunt. Und im normalen Wald halt nicht. Und warum nicht? Weil die Förster jeden Tag schauen, wo sind denn Gefahrenpotenziale, welcher Baum sieht nicht so gut aus, welcher Ast könnte bald runterkrachen. Und die werden dann natürlich auch entfernt.
Wenn ich jetzt so mir angucke, was Planted macht, mhm. Und du als Klimaförster quasi so machst, dann stellt sich mir als Laie die Frage, okay, bist du quasi nicht so ein 180-Grad-Förster? So nach dem Motto, der Förster guckt sich den Bestand an und guckt sich an, wie kann er quasi jetzt den Baum, ich sage mal, fällen und vielleicht auch verkaufen? Und bei dir ist quasi genau das Gegenteil. Du denkst dir, okay, wo kann ich denn einen neuen Baum pflanzen und den möglichst eben wachsen lassen und dass da eben der Natur ja freien Lauf gelassen wird. Habe ich das irgendwie richtig oder falsch verstanden?
Also ganz wichtig ist, ich will hier eine Lanze für die Förster dann auch nochmal brechen. Mhm. Das war tatsächlich so, dass es immer nur um Holz, Holz, Holz ging. Mhm. Deswegen ja auch diese Reinbestände oder auch Monokultur genannt, ganz böses Wort. Die ja wirklich, also da ging es nur darum, Holz, 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 wo kommt das her? Nachkriegszeit, hier war viel kaputt oder viele Wälder auch abgeholzt und da brauchte man schnell irgendwie neues Holz. Mittlerweile hat sich da viel gedreht. Wir wollen viel mehr naturnah Waldwirtschaft betreiben. Und den Förstern ist es mittlerweile nach diesen 3 Jahren jetzt auch, also ich habe ja mit so vielen Förstern zu tun, in ganz Deutschland, die sagen alle, es ist uns unheimlich wichtig, dass wir jetzt erstmal den Wald behalten. Und also die meisten zumindest. Und genau das ist auch unsere Aufgabe oder meine bei Planted. Also Planted generell sammelt ja Geld, um klimastabilen Mischwald in Deutschland zu fördern und zu pflanzen. Und da treffen wir auf offene Ohren bei den Förstern, also bei den meisten. Und häufig ist es aber so, dass es unheimlich teuer. Also da gibt es ja auch Baumarten, die werden uns den klimastabilen Wald auch in 80 bis 100 Jahren und unseren Kindern und Enkeln werden diese Baumarten den klimastabilen Wald ermöglichen und dass die auch Wald kennenlernen werden, Tiere kennenlernen werden, die wild im Wald leben. Aber das sind viel auch Bäume, die kein wirklich wertiges Holz bringen oder langsam wachsen und so weiter und so fort. Und also aus der wirtschaftlichen Sicht sind das nicht die richtigen, aber aus der natürlichen Sicht eben. Und da unterstützen wir eben mit Geldern, die sonst nicht da wären und können so das ermöglichen, dass eben auch Waldbesitzer sagen, hey, mit der Hilfe kann ich das jetzt machen und dann mache ich das auch.
Mhm. Mhm. Verstehe, ist total interessant. Magst du mal ganz kurz definieren, auch ehrlich gesagt für mich, ich weiß es nicht, was ist ein klimastabiler Wald?
Wir sagen ja sogar klimastabiler Mischwald.
Oder Mischwald, ja. Auch kannst du beide Begriffe erklären.
Also klimastabil nennen wir einen Wald, der eben auch mit dem Klimawandel, der ja definitiv kommt oder der schon da ist und definitiv auch so erstmal noch bleiben wird. Mhm. Wir können nur verhindern, dass es noch schlimmer wird und das wollen wir ja auch. Mhm. Aber mit diesen Klimabedingungen, die da kommen werden in den nächsten 50, 80, 100 Jahren, das ist eben ein Wald, der damit klarkommt, der nicht mehr abstirbt, so wie ja die ganzen Waldflächen in den letzten Jahren abgestorben sind. Also ein Wald, der aus Bäumen besteht, die nicht mehr absterben werden im Klimawandel. Das ist ein klimastabiler Wald und nun ist es bei uns so, dass wir sagen, wir wollen definitiv mehrere Baumarten auf einer Fläche haben. Biodiversität, ne? Mehr Baumarten bedeutet gleichzeitig mehr Insekten bedeutet gleichzeitig mehr Vögel bedeutet gleichzeitig mehr andere Tiere und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also deswegen, wir pflanzen mindestens 3 oder arbeiten mit mindestens 3 Bäumen oder Baumarten auf einer Fläche. Und meistens durch natürliche Verjüngung, also wir nennen das Naturverjüngung, die Förster, durch natürliche Verjüngung kommen noch viel, viel mehr andere Baumarten dazu, die dann gemeinsam diesen klimastabilen Mischwald bilden.
Du hast vorher mal gesagt, Monokultur, ganz böser Begriff. Hm. Kannst du ganz kurz mal erklären, warum böse?
Ja, also wir Förster nennen den mittlerweile reinen Bestand, weil das dann nicht mehr so diese Assoziation gibt. Also diese Monokultur ist ja eigentlich, also jedenfalls für uns gefühlt als Förster, ist es ein absolutes Teufelswort, also ganz, ganz schrecklich, da werden alle direkt nervös. Ja, was ist eine Monokultur? Also meistens Nadelwald, der eben in Reihe und Glied, das kennt man vielleicht, wenn man durch den Wald läuft und sieht dann da so einen Nadelwald, wo wirklich man denkt, so, hä, das kann doch gar nicht, also das muss ja ein Mensch gemacht haben, weil da ist Reihe für Reihe stehen da diese riesigen Bäume im Wald. Und immer die gleiche Baumart auf einer riesigen Fläche und alle gleich hoch, alle gleich dick. Da sieht man eben die sind alle gleich alt und so weiter und so fort. Und unheimlich risikoreich durch den Klimawandel und Insektenbefall vor allem. Der Borkenkäfer neigt zur Massenvermehrung. Der Borkenkäfer ist speziell auf der Fichte extrem. Die Fichte wurzelt flach, kommt nicht mehr an Wasser im Sommer. Der Borkenkäfer hat leichtes Spiel. Und weil es eben ein Reinbestand oder eine Monokultur ist, hat er Fressen ohne Ende. Ne? Also das heißt, da gibt es gar keine Chance. Und diese Bestände sind ja jetzt wirklich komplett flächendeckend in Deutschland abgestorben. Ja, und das ist natürlich das absolute Horrorszenario. Ne? Das sieht aus wie im Krieg da. Ja.
Mhm, verstehe. Also einfach viel anfälliger. Wir haben ja mal ein kurzes Vorgespräch geführt und da hast du gemeint, dass die Natur auch nicht immer gerecht ist und dass es manchmal auch eine natürliche Monokultur gibt. Ne?
Ja, genau. Also gut, einmal mit dem Risiko, was du eben gesagt hast, die Monokultur, ich habe das auch mal schon mal mit einem Aktienpaket verglichen, wenn du alles nur auf eine Aktie setzt, die halt schnell wächst und super funktionieren kann, dann kann die aber auch von morgen, heute auf morgen pleite sein. Ne? Deswegen auch da ist es ja Risikostreuung, genauso musst du das eigentlich im Wald sehen. Viele Bäume, weniger Risiko. Mhm. Und für uns halt überlebenswichtig. Also damit sollten wir nicht spielen. Jetzt die natürliche Monokultur, genau, also Natur ist nicht gerecht, genau. Also Natur ist Survival of the Fittest, hat man ja schon häufig gehört, ne? Deswegen gibt es Evolution. Und in Äquatornähe sind ja die, oder in Äquatornähe gibt es keine Jahreszeiten. Ne? Da ist es immer ähnlich warm, kalt, nass, trocken. Ne? Und an solchen Stellen gibt es eine riesige Artenvielfalt. Dieser Urwald, ne? Dieser Regenwald, da gibt es ja auch einen Quadratmeter mehr Arten als in ganz Europa. Und in Europa ist es eben so, wir haben diese extremen Wetterunterschiede, ne? 4 Jahreszeiten. Im Winter gibt es bei uns minus 20 Grad und im Sommer 40. Das ist der Unterschied von 60 Grad. Ne? Das machen sich viele gar nicht bewusst. Und damit kommen eben nicht alle so klar. Ne? Und deswegen gibt es auch nicht so klare Nischen wie eben in einem Regenwald, wo alles immer gleich ist und jeder kann so seine Nische besetzen. Sondern hier ist es eben dann wirklich Hardcore Survival of the Fittest. Wer kommt mit diesen Bedingungen am besten klar? Und das war ganz, ganz lange Zeit, eigentlich bis zu dieser Extremtrockenheit jetzt, war das die Buche, die Rotbuche. Und die wäre, also man hat immer gesagt, wenn wir in Deutschland keine Forstwirtschaft machen würden, dann wäre die Buche auf 80% der Fläche alleine, ohne alle anderen Baumarten, weil sie so dominant ist. Also die Buche wächst einmal extrem schnell und zum anderen kommt sie super mit Schatten klar. Das kann keine andere Baumart. Und mal um es zu verdeutlichen, wie extrem die Buche ist, wenn wir als Förster sagen, wir möchten Eiche und Buche gemischt haben als Bestand, weil die beide auf der Fläche super passen, dann wird die Eiche gepflanzt, dann müssen wir 30 Jahre warten, dann darf die Buche gepflanzt werden, weil dann nach 100 Jahren hat die Buche die Eiche eingeholt.
Ach krass. Mhm.
Und die Eiche kann zusätzlich nicht mit im Schatten, also als junger kleiner Baum im Schatten da sein. Und dementsprechend, ja, also die Buche würde alles verdrängen. Mhm. Jetzt hat die Buche tatsächlich, also muss man sich mal überlegen, bis vor 3 Jahren dachten wir, die Buche würde alles verdrängen, ist hier super dominant, wird hier niemals, also wächst hier wie Unkraut, so nach dem Motto. Jetzt mal hart gesagt. Und nach dieser Extremtrockenheit haben wir jetzt große Flächen, wo wir sagen, hier schafft es auch die Buche nicht mehr. Und das ist dann der Moment, wo ich schon mit Förstern im Wald stand und die haben Tränen in den Augen gehabt, das ist kein Scherz. Und haben gesagt, Jan, guck nach links, guck nach rechts, guck mal die Buchen an. Und was bitte sollen wir machen, wenn auch die Buche stirbt? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ja, und das ist natürlich dann hart. Und spätestens dann denkt man auch einfach mal anders.
Wenn man quasi so ins Epizentrum geht, ne, und mal wirklich sieht, was los ist.
Ja, und diese toten Bäume siehst, wo man ganz genau weiß, hey, vor 3 Jahren war das noch ein Spitzenbaum, ne? Jetzt ist er einfach tot.
Wegen der Trockenheit?
Trockenheit, Hitze. Also in so einem Kronendach könnte es ja auch 50 Grad werden, ne? Wir haben es dann schön kalt unten im Wald. Ja, aber genau. Da oben tobt die Hitze.
Verstehe. Lass uns mal den Bogen spannen zu, warum es denn jetzt einfach super wichtig ist, was Planted macht und was ihr macht. Was ist quasi euer Antrieb? Was glaubt ihr oder was ist auch euer Wissen oder dein Wissen und eure Überzeugung, dass ihr das macht, was ihr macht?
Also das kann ich jetzt nicht für alle einzeln beantworten. Wir haben darüber schon oft geredet, deswegen weiß ich das ungefähr. Ich möchte jetzt aber auch kein Wort in den Mund legen. Aber ich weiß zum Beispiel, also wir sind ja Heinrich, Cindy und ich als Gründerteam. Bei Heinrich weiß ich, dass es die Geburt seines ersten Kindes war, wo er gesagt hat, wow, ich kann hier jetzt noch konsumieren, aber dann kann halt mein Kind nicht mehr. Und dann, das war dieser Umdenkmoment. Bei Wilhelm ähnlich, der ist ja sogar Ex-Rocket-Internet-Mitarbeiter und war schon auf der ganzen Welt tätig. Er hat auch irgendwann gesagt, in diesem Laufrad renne ich nicht weiter, sondern ich möchte hier einfach mal ein bisschen mehr Impact haben, also wirklich was ändern. Und Cindy ähnlich, die kommt aus der Kunstbranche und ist da sowieso schon ein bisschen affiner gewesen. Da ist ja eher alles immer sehr gesellschaftskritisch. Und hatte da auch ihre Umdenkmomente und gut, bei mir als Förster ohnehin. Also wir sehen das, wir sind an der ersten Front, was den Klimawandel angeht. Der Wald zeigt es uns in Deutschland als erster. Seit 3 Jahren, in dem er abstirbt.
Indikator sozusagen auch ein bisschen.
Ja, absolut, obwohl ja die Bäume so krass viel aushalten, ne, und so riesig sind und alt werden und alles Mögliche, aber zeigt uns jetzt trotzdem als erster, dass es nicht mehr funktioniert, so wie wir. Ja, wie wir das hier machen. Und und warum haben wir überhaupt eine Daseinsberechtigung in diesem Waldbereich? Ne? Also wir bieten ja klimapositives Leben und das Spenden von Bäumen in Deutschland an. Und die Daseinsberechtigung ist einfach die, der Markt ist unheimlich ungerecht. Es waren jetzt riesige Waldflächen, sind abgestorben. Aber weil so viel Holz dann im Markt war, weil das tote Holz wird ja auch dann noch verkauft wenigstens. Der Waldbesitzer versucht ja irgendwie noch ein bisschen Geld zu bekommen. Und weil so viel Holz im Markt war, hat dann halt die ganze Holzindustrie kein Geld mehr bezahlt dafür, so wirklich. Ne? Also das heißt, die Waldbesitzer haben, obwohl sie das Holz aus dem Wald geholt haben, noch drauf bezahlt. Ne? Also für die Maschinen, für die Arbeiter, für die Holzfäller und so weiter. Also das hat mehr gekostet, als der Verkauf des Holzes gebracht hat. Und wovon, bitte, willst du denn dann die neuen Bäume pflanzen? Es geht einfach nicht. Ja? Und gut, die Länder, der Staat, der sagt, gut, verschulden wir uns oder machen wir halt mehr Steuern oder was auch immer, die werden einen Weg finden. Ne? Die pflanzen schon irgendwo. Aber selbst auch beim Staatswald ist es ja so, dass die haben ja ihre Budgets sozusagen, Budgetplanung, ne? Und wie wir es alle kennen, das Amt ist durchgeplant, also die halten sich da dran. Und wenn der Topf leer ist, dann wird halt nicht weiter gepflanzt. Also wir haben auch schon im Staatswald gepflanzt, weil die gesagt haben, liebes Planted-Team, die Kasse gibt es eigentlich nicht mehr her, aber da wäre noch eine Maßnahme, die man machen könnte, die sich wirklich naturschutzmäßig auch echt lohnen würde und eben diesen klimastabilen Mischwald fördert. Wenn ihr da helft, finanziell machen wir es noch. Und das ist, also klar, das kann jetzt nicht jeder, der bei uns spendet oder da mitfühlen, aber wir merken es eben, ne, in solchen Gesprächen, dass wir wirklich was bewegen.
Das ist mega schön. Magst du vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den Begriff klimapositiv eingehen? Weil wir haben ja im Vorgespräch auch noch so ein paar Dinge angerissen. Ich würde dich wahnsinnig gerne heute noch über den Begriff Nachhaltigkeit ausfragen, weil das fand ich super spannend, was du im Vorgespräch erzählt hast. Und eben auch klimapositiv. So Facts, die für mich auch echt so mindblowing waren, so eben dieses CO2-Binden, wann bindet überhaupt ein Baum CO2 und diese Speicherung und wann setzt es auch wieder frei und so weiter und wie wir damit quasi umgehen, wie der natürliche Prozess von so einem Wald ist und warum der für uns einfach so mega wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir bewusst hingucken, was wir dann tun können, um das Ganze zu unterstützen. Geh doch da mal ein bisschen rein, bitte. So dieses Rundumpaket Klimapositivität.
Ja, also klimapositiv definieren wir so, dass wir sagen, es ist eben auch noch was für die Vergangenheit wieder gut gemacht worden, weil wir haben ja schon ein riesen Minuskonto. Ja. Und jetzt fangen wir an, das zu realisieren und wir wollen was ändern.
Also ganz kurz mal, Minuskonto bedeutet quasi, dass wir einfach zu viel ausgestoßen haben. Das heißt quasi,
genau, das meinte ich,
die Industrie
genau.
Und so weiter. Okay, alles klar.
Also, genau, also wir konsumieren ja, also die Industrie stößt es dann auch nicht nur für sich, sondern auch für uns aus. Ne? Also auch unser Konto wird dadurch ja, ins Negative sozusagen gepusht. Genau, und da müssen wir uns ja irgendwie auch Gedanken drüber machen. Und eben auch für die Zukunft. Das heißt, ich muss heute versuchen, dass das, was ich heute ausstoße, dass das mal null ist, also durch Kompensation, Ausgleich oder sowas. Und dann eben auch noch etwas für die Vergangenheit tun. Das machen wir, indem wir einfach mehr CO2 ausgleichen, als du verbrauchst. Und wir pflanzen diese klimastabilen Mischwälder in Deutschland für dich. Und das insgesamt macht dich klimapositiv. Und bei den Wäldern, da generieren wir keine Zertifikate. Also daraus bekommen wir nicht CO2 zurück, sondern das machen wir so, ne, also wirklich als Impact, weil der Wald hat natürlich noch viel mehr positive Effekte. Der Wald ist ja nicht nur der CO2-Speicher, sondern der Wald ist auch Luftfilter. Er filtert den Feinstaub, wie so eine Riesenfiltermaschine, wenn der Winter so durchgeht. Das Wasserspeicher, ganz, ganz wichtig für uns. Das Wasserthema wird immer doller im Klimawandel. Und außerdem ist er Lebensraum für Tiere. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, ne, dass auch unsere Kinder und Enkel nochmal diese wilden Tiere irgendwann mal entdecken dürfen. Ne? Wie schön ist dieses Erlebnis, ein Reh auf einer Wiese zu finden oder so. Ne? Wenn der Wald weg wäre, ist das auch halt das Reh auch weg. Ne? Und das heißt, der Wald ist nicht nur der CO2-Speicher. Wir sehen ihn auch nicht nur als CO2-Speicher. Wir sehen ihn wirklich mit diesen ganzen positiven Effekten, die der Wald für uns alle hat. Und dadurch wirst du klimapositiv, wenn die Bäume... Wir können nicht garantieren, dass alle Bäume wachsen. Das ist eben wie das Survival of the Fittest. Wer wächst schneller, wer spendet wem Schatten und so weiter und so fort. Aber wenn die Bäume gut wachsen, bist du eben noch klimapositiver, weil sie dann auch CO2 einspeichern. Mhm. Genau. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht.
Nee, das war die Definition von Klimapositivität. Ja, das ist auf jeden Fall total einleuchtend.
Unsere Definition, ne? Also. Da gibt es keinen Wikipedia-Eintrag oder so.
Ja, umso besser. Habt ihr quasi der Welt neues Wissen hinzugefügt. Sehr gut.
Danke, genau.
Und lass uns mal ganz kurz den nächsten Schritt gehen. Ich bin total peinlich berührt gewesen, muss ich sagen, als ich mit dir telefoniert habe, dass ich die Sachen aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht aus der 3. Klasse Grundschule einfach nicht mehr wusste. Und ich bin dann auch irgendwie fast schon erschrocken, dass das einfach danach quasi in der Schullaufbahn überhaupt gar keine Anwendung mehr findet oder überhaupt gar nicht mehr zum Thema kommt. Außerdem vielleicht in Biologie irgendwann mal, aber auch nur so randnotizartig. Erzähl doch mal, was macht denn so ein Baum, wenn er wächst? Was haben wir da quasi, was hat unsere Natur davon, wenn ein Baum überhaupt wächst? Weil das war für mich auch nochmal echt richtig, richtig spannend.
Ja, also das Sichtbare ist ja über der Erde. Ne? Also klar, der Baum bildet seine Blätter aus, bildet irgendwie einen Stamm. Bäume versuchen immer ans Licht zu kommen. Ne? Deswegen werden die im Wald auch so groß und auf der Wiese so bleiben sie so klein. Wir kennen ja alle diese Bäume, die auf der Wiese sind und dann so ein kurzer Stamm und so eine schöne runde Kugel. Ne?
Ah, ja.
Im Wald gibt es ja nicht, sondern im Wald sind die immer alle so groß und haben oben so eine Krone. Warum? Ja, weil auf der Wiese muss der nicht hochwachsen. Er hat auch so genug Licht.
Ich habe noch nie Gedanken gemacht.
Im Wald sind halt ganz viele andere Bäume und die wollen alle auch ans Licht. Ne? Das heißt, die versuchen sich ständig zu überholen und sich irgendwie Platz zu schaffen, bis dann einer eben der Größte wird. Ne? Dieses Survival auch so für das, was ich schon gesagt habe. Genau, das passiert über der Erde und unter der Erde ist also nicht genau das Gleiche nochmal, also gespiegelt, aber wir sagen immer, sieht recht ähnlich aus. Ne? Also da geht es auch nach unten und dann wird es auch so verästet. Das ist eben die Wurzel. Und Bäume haben ganz unterschiedliche Wurzeln, genauso wie sie oben unterschiedlich aussehen, sehen sie auch unten im Boden unterschiedlich aus. Beispielsweise die Eiche oder die Elsbeere, die wurzeln ganz tief, das nennt man Pfahlwurzel. Und die Fichte, die hat so eine Flachwurzel, wie so ein Teller, ist ja einfach einmal im Boden oben rum.
Was bedeutet denn tief?
Wie tief die Wurzeln, also schon mehrere 10 Meter.
Echt, ja?
Also wow. Es gibt sogar den Effekt, das nennt man Staunässe, also wenn der Boden so verdichtet ist, dass das Wasser da drin steht und die Eiche schafft es manchmal tatsächlich da durchzuwurzeln, wenn es mal nicht ganz so nass ist. Und dann unten drunter nochmal weiter zu, also ganz abgefahren. Und diese tiefwurzelnden Bäume sind auch unsere Bäume der Zukunft, weil sie eben dann im Sommer noch an Erdschichten mit Wasser kommen. Ne? Mhm. Die nur oben flach wurzeln, da wird es immer schwieriger, die wollen wir nicht ausschließen, aber das ist dann eher so eine natürliche Verjüngung, die noch dazukommt. Genau, und dann, also genau wie dann auch der Baum obenrum mit Tieren interagiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also an dem Baum sind ja irgendwie Spechte, die machen da eine Höhle, oder da sind Käfer und irgendwelche Schmetterlinge und alles mögliche. Ne? Da sind ja super viele Tiere in den verschiedenen Etagen auch dieses Baumes. Mhm. Und auch auf dem Waldboden und so weiter. Und es finden Deckungen, wenn der Baum noch jünger ist oder wie auch immer. Ne? Also die Bäume interagieren da mit den Tieren. Es gibt ja auch Bäume, die sagen, hey, lieber Vogel, nimm mal meinen Samen mit. Ne? Dann kannst du den fressen, aber verdaust ihn nicht komplett und ich kann dann irgendwo anders meine Kinder kriegen, so nach dem Motto. Ne? Weil sonst ist ja doof, kommst ja nicht weit als Baum.
Ja, mit einer 10 Meter Wurzel komme ich nicht so richtig weit, ja.
Ja, genau. Und du kannst auch deine Kinder ja nicht wegwerfen. Ne? Also manche haben ja diese Propeller, wenn man das schon mal gesehen hat. Das hat man jetzt immer gespielt. Mhm. Die fliegen dann ein bisschen weiter, ne? Aber eine Eichel, die fällt halt runter wie ein Stein. Und dann, also die kommt nicht weit. Mhm.
Die Propeller konnte man sich immer so auf die Nase kleben, oder?
Ja, genau. Das weiß. Aber du bist eben auch ein kleiner Waldbursche, hast ja schon mal. Genau, also manche kommen eben nicht so weit, die machen das dann mit Tieren oder wie auch immer. Ne? Also da passiert was. Und unten im Boden passiert das auch, nämlich mit Pilzen. Ja, Pilze bilden Symbiosen mit den Bäumen. Also mittlerweile gibt es sogar die Theorie, also ich weiß ja nicht, ob das ganz bewiesen ist, es ist immer, weil so viele dann dagegen wettern, ne, es ist immer schwierig, dann Sachen dann wirklich dingfest zu machen, aber das nennt man Wood Wide Web, weil die Bäume wohl miteinander kommunizieren können.
Das wäre auch noch eine Frage tatsächlich von mir gewesen.
Keine Ahnung, wie sie es machen. Wissen die Leute, also wissen wir bis heute nicht, wie sie das machen.
Ich habe sogar gehört, dass sie über die Wurzelstränge tatsächlich sich verschiedene Zuckerarten hin und her schicken, um dann quasi sich gegenseitig auszuhelfen, wenn es einem anderen nicht so gut gehen soll anscheinend. Und wenn man mit den Maschinen drüber fährt, kann sein, dass die gekappt werden sogar und die Bäume nicht mehr miteinander kommunizieren können. Unterschreibst du das?
Also das mit dem Drüberfahren unterschreibe ich definitiv. Mhm. Das ist nicht gut. Wie genau sie das kommunizieren machen, ist eben nicht bewiesen. Ich will mich dann nicht aus dem Fenster lehnen, aber dass sie es machen.
Ich habe es ja jetzt gesagt, ich weiß es ja, wie es ist. Ne?
Okay, ja, dann akzeptiere ich es jetzt einfach so. Also was aber bewiesen ist, dass sie es mit den Pilzen machen.
Ja, krass.
Also die Bäume geben den Pilzen Zucker, weil die Pilze geben ihnen Nährstoffe zurück. Also das ist wirklich bewiesen. Es ist sogar so, dass die Pilze teilweise in die Bäume reingehen. Also die Pilze verästeln sich ja auch, ne, und sind in den Wurzeln mit drin. Die haben wirklich, sind angedockt, die haben ganz konkrete Connection. Und es macht ja eigentlich dann auch Sinn, dass ein Baum dem Pilz was gibt und der Pilz transportiert es weiter und zum nächsten Baum. Das kann ja gut auch sein. Also warum sollte der Pilz das alles selber verwenden? Ich glaube es nicht. Und dadurch können sie vielleicht auch kommunizieren. Und warum es bewiesen ist, dass sie kommunizieren können, ist, weil es sogenannte Mastjahre gibt, so vermehren sich Bäume. Die schmeißen alle gleichzeitig ihre Samen runter. In einem Jahr, also nicht gleichzeitig pro Jahr, sondern die sprechen sich für ein Jahr ab, so alle 4-5 Jahre. Und dann werfen die alles gleichzeitig runter. Warum? Weil wenn es jeder einzeln machen würde, wäre alles weggefressen.
Ne? Ach, quasi so
Wahrscheinlichkeitsrechnung,
oder?
Genau, die werfen so viel runter, das können die Wildschweinchen und die ganzen Eichhörnchen und so gar nicht alles auffressen.
Ist ne? Ja krass.
So, und wie soll das gehen? Es gibt definitiv keine andere Möglichkeit, als dass sie sich absprechen. Also ansonsten wäre das, dieser Zufall ist, das geht nicht. Ne? Und somit muss man das jetzt nur rausfinden, wie sie es können. Ich habe das auch schon mal erzählt.
Ist so abgefahren, oder wir fliegen zum Mond und was weiß ich, was wir noch alles machen, aber wir checken nicht, wie Bäume kommunizieren. Das ist echt krass, oder?
Ja, genau, ich habe das schon mal erzählt. Oder das erzähle ich ganz gerne. Wir konnten ja auch Ewigkeiten kein ultraviolettes Licht sehen. Können wir auch immer noch nicht, aber wir können es mittlerweile messen. Aber dafür musste ja erstmal einer dieses Gerät erfinden, und sagen, oh, da ist noch irgendwelches Licht, was wir nicht sehen können. Und das Gerät, um zu verstehen, wie die Bäume reden, das gibt's halt noch nicht. Aber es ist halt auch nicht so, dass jetzt, also, weißt du, wer auch immer da Interessen hatte, zu diesem Mond zu fliegen, ja, aber dafür gab's halt Kohle.
Verstehe.
Wie ein Baum redet, das interessiert scheinbar zu wenig Leute. Also dafür ist das Geld halt nicht da, sonst wüssten wir es längst, denke ich.
Krass, krass, krass.
Aber das machen Bäume, ja. Also nicht nur oben, das, was wir sehen, sondern auch im Boden passiert ganz, ganz viel. Und darauf müssen wir natürlich aufpassen. Und auch die Förster wissen das, ne? Wir fahren nicht kreuz und quer durch den Wald. Das ist verboten.
Und aber als Läufer oder Spaziergänger kann man da nichts kaputt machen, oder? Wenn man da jetzt mal an so einem, in so einem Wald mal reinläuft, kreuz und quer oder so, oder doch?
Also es ist tatsächlich so, da gibt es auch Messungen, wie stark der Druck sich verteilt, auch von einem Menschenfuß oder von einem Pferd. Ne? Es gibt ja diese Rückkipppferde, die dann die Baumstämme aus dem Wald holen. Ist das dann wirklich besser, hat man sich mal gefragt. Mhm. Weil die Pferde, die wiegen ja teilweise wirklich 800, 900 Kilo. Und es ist extrem beeindruckend, wie doll tatsächlich doch der Druck auch von einem Menschen ist. Ne? Also klar jetzt. Ich wiege 95 Kilo, das gebe ich jetzt mal zu. Vielleicht schneidest du es doch noch raus nachher. Da ist der Druck natürlich viel höher als bei jemandem, der jetzt irgendwie 60, 70 wiegt. Ne? Aber der Druck ist, das ist wie so eine Zwiebel. Also der Druck ist oben groß und dann wird es immer kleiner, aber geht nach unten und es geht relativ tief.
Okay.
Also, aber wir machen nichts kaputt. Ihr dürft weiterhin durch den Wald laufen. Aber wenn dann so eine riesige Maschine dann auch eben schnurstracks 300, 400 Meter durch den Wald fährt, du hast es ja eben schon gesagt, da schneidet es eben dann auch Verbindungen ab. Wenn du auf eine Verbindung trittst und die würde abgeschnitten, dann wird halt außenrum eine neue gebaut vom Baum. Aber wenn du dem halt 300 Meter durch die Verbindung fährst, ist halt dann dämlich, ne?
Verstehe. Du hast ja auch mal gesagt, was leider tatsächlich für mich auch wieder irgendwie neu war, dass Bäume am meisten CO2 speichern, wenn sie wachsen. Ist dem so? Das heißt quasi, ein Baum, der ausgewachsen ist, der bindet eigentlich gar nicht mehr so viel CO2.
Also rein logisch ist es ja so, CO2, wo wird das gebunden? CO2 wird in der Photosynthese gespalten zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt der Baum wieder ab an uns, Gott sei Dank. Mhm. Der Kohlenstoff wird im Baum, also zu Zucker dann in der Photosynthese und wird dann weiterverarbeitet.
Dieser Sauerstoff kommt ja über die, oh shit. Echt? Kommt der über die Rinde oder über die Blätter?
Nee, über die Blätter, genau. Also die Blätter haben ganz kleine Spaltöffnungen und der Baum macht die auf, saugt die Luft von außen rein, also beziehungsweise CO2 und gibt dann auch dort das O2 wieder ab. Und das ist auch ein Thema, weil während diese Öffnung auf ist, wird Wasser verdunstet. Da kann er sich gar nicht, also wie wenn wir atmen, da können wir uns nicht gegen wehren. Das verdunstet dabei. Wenn jetzt aber ganz, ganz wenig Wasser nur noch im Boden ist, dann hat der Baum Angst, dass ihm das Wasser komplett verloren geht und er abstirbt. Deswegen lässt er seine Blätter zu und kann nicht so viel Photosynthese machen.
Ach, krass.
Ne? Also er wird sozusagen, wie als würde er ersticken, ja? Weil er Angst hat um sein Wasser.
Oh Gott, naja, das ist alles feinfühlig. Ja? Das ist unfassbar. Ich kriege echt eine Gänsehaut.
Es gibt ja auch Pflanzen, die nur nachts öffnen, dann CO2 einspeichern und tagsüber dann die Photosynthese machen, aber nicht ihre Spaltöffnungen öffnen. Also ganz abgefahren. Die Pflanzenwelt ist auch total faszinierend. Aber genau, also da wird eben CO2 gespalten und dann das C wird eingespeichert in der Biomasse. Der Baum veratmet aber auch Zucker. Also es wird nicht alles, was an CO2 gespalten wird, auch gespeichert. Weil der Baum braucht selber den Zucker, sonst würde er ihn ja nicht machen. Dann ist die Atmung genau wie unsere. Ne? Also wir nehmen ja Zucker auf, der wird verarbeitet als Energie und CO2 wird wieder freigegeben. Genauso macht der Baum das auch. Aber einen ganz großen Teil speichert er natürlich auch in der Biomasse. So, jetzt ist am Anfang ganz wenig Biomasse. Ne? Der kleine, dünne Baum, der da irgendwie versucht, groß zu werden. So, und wie ich es gerade schon erzählt habe, im Wald ist es so, die Bäume wollen erstmal groß werden, damit sie erstmal das Licht behalten. Und irgendwann sagen die so, jetzt wird auch keiner mehr größer als ich, ne, weil irgendwann ist auch Schluss. Und dann werde ich jetzt mal dick, damit ich schön stabil bin. Ne? Und in dieser dicken Wachstumsphase speichert er unheimlich viel CO2, weil er da viel Biomasse aufbaut. Ne? Also da wird ja immer ein Kreis, du kennst diese Jahrringe, das kennst du bestimmt noch. Ne? Da kann man ja zählen, wie alt ist der Baum.
Die kenne ich gerade noch.
Durch das Frühholz, Spätholz. Mhm. Und genau, und jeder Ring, ne, ist ja ähnlich dick, aber der Umfang wird ja immer größer. Ja, klar. Da wird immer mehr Masse gespeichert. Ne? Mhm. Aber irgendwann ist Schluss. Dann wird ja auch nicht mehr viel dicker. Und höher wird das sowieso nicht mehr. Und das ist dann eben, da ist der Baum dann sozusagen ausgewachsen. Und jetzt rein logisch, also das ist ja jedem klar, es kann ja nicht unendlich viel Biomasse gebildet werden von dem Baum. Und deswegen heißt, irgendwann ist halt Schluss oder es nimmt zumindest stark ab. Und das ist der Moment, wo er dann kein zusätzliches CO2 speichert. Er speichert natürlich unheimlich viel, was er in den letzten Jahren aufgebaut hat. Mhm. Aber es kommt nichts Neues dazu.
Mhm. Verstehe, verstehe. Und das ist im Holz sozusagen dann einfach konserviert.
Genau, also man kann das sogar relativ leicht sagen, denn circa ein Drittel der Holzmasse ist Kohlenstoff. Also wenn du mal Holz verkohlt hast, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu,
ja,
bei der Nachhaltigkeitsthematik.
Ja, genau.
dann weißt du ja, wie leicht dieses Kohlestück ist, also obwohl es fast noch so groß ist wie das Baumstück vorher. Ne? Mhm. Also ein Drittel ist Kohle und eben der, also der Kohle ist ja purer Kohlenstoff und dementsprechend, also ein Drittel der Holzmasse. Wenn du jetzt, es gibt Baumarten, da kann man circa sagen, ein Festmeter ist circa eine Tonne. Also 0,3 oder 0,33 Tonnen, ein Drittel. Mhm. Kohlenstoff, mhm, wenn der sich wieder verbinden würde, weil er verbrannt wird, mhm, mit Sauerstoff, dann ist es ja C plus zwei O's, die ähnlich viel wiegen. Mhm. Also wird aus 300 oder 330 Kilogramm Kohlenstoff wieder circa eine Tonne CO2. Also ist in einer Tonne Holz eine Tonne CO2. Mhm. Eigentlich ziemlich simpel. Mhm. 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 Wer es jetzt zu kompliziert fand, kann uns gerne nochmal schreiben.
Ich höre es mir dann auch nochmal an.
Ja.
Und rechne nochmal mit. Aber ich vertraue dir, dass es genau so ist. Ja, total, total spannend. Lass uns vielleicht wirklich ganz kurz nochmal in diese Nachhaltigkeitsthematik eingehen, weil du hast mir am Telefon erzählt, dass zu der Römerzeit Deutschland, glaube ich, zu 97% bewaldet war, oder? Kann es sein?
Ja, also genau, fast komplett bewaldet, nur ganz anteilig nicht, ja.
Und jetzt?
Sind wir bei ein Drittel der Deutschen, also ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ist Wald.
Mhm.
Circa.
Mhm. Was glaubst du, wenn man 100 Leute auf der Straße fragt? Glaubst du, die denken, es ist viel weniger oder viel mehr?
Ich bin in so einer krassen Bubble, was ja, die Waldthemen mal angeht. Mhm. Ich denke mir immer, das weiß jeder. Aber das weiß nicht jeder. Und
ich habe bei mir mal rumgefragt, die höchste Antwort war ungefähr immer so zwischen 10% und 15%.
Ehrlich?
Jo.
Ja, tatsächlich. Wow. Okay, das wäre verheerend.
Lass gerne einfach jetzt da anknüpfen, warum?
Ja, ja, also ich habe ja schon eben gesagt, ne, der Wald ist eben nicht nur der CO2-Speicher, zu dem wir den gerade alle machen in der Kommunikation, weil das Klimathema so weit vorne ist, sondern Luftfilter, Wasserfilter, Lebensraum für Tiere. Ne, das ist doch alles für uns auch unheimlich wichtig und Erholungsraum. Wir Menschen dürfen den Wald ja auch nutzen. Und deswegen, also gerade als Wasserspeicher, da bin ich mir wirklich 100% sicher, es ist unheimlich wertvoll, Luftfilter eben auch. Jetzt ist nun gerade das Klimathema vorne, deswegen der CO2-Speicher, aber nein, der Wald ist so wertvoll für uns. Wir müssen diesen Wald jetzt erhalten. Ja, also bei jeder Fläche, an der ich rauskomme und die Bäume sind gefällt, da blutet einem das Herz. Ja.
Was wäre denn dein Wunsch, was denn so die prozentuale Bewaldung in Deutschland so annehmen sollte, dass es wirklich einfach stabil und natürlich und für alle gesund ist?
Also ich bin ja Realist, ne? Und ich habe dir ja auch gesagt, was sind denn die anderen Flächenverteilungen? Da ist Agrarlandwirtschaft, wir müssen uns auch ernähren. Und da
50% hast du gemeint, ne?
Genau, ungefähr die Hälfte ist Landwirtschaft. Und dann haben wir eben viel auch noch bebaut und die Flüsse und Seen, die sind auch noch dabei. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen mehr Waldfläche, müsste ich ja sagen, an der anderen Stelle, wem nehme ich es denn weg? Mhm. Ne? Weil es ja nicht so, dass es irgendwas rumsteht und brach liegt. Ne? Mhm. Sondern in Deutschland ist es tatsächlich so, dass fast jede Fläche genutzt wird irgendwie. Mhm. Von irgendwem, irgendjemandem gehört die und so weiter und so fort.
Ich hätte eine Idee.
Hättest du eine Idee?
Weniger Tiere essen, weniger Tierfutter anbauen, mehr Wald pflanzen.
Das ist sogar die beste Idee überhaupt. Ne? Also wenn du Leute dazu überzeugen kannst, dann tu das bitte.
Ja, ich finde es total geil, weil das einfach auch nochmal eine richtig krasse eine Welle in meinem Kopf schlägt, warum ich dafür einstehe. Für auch pflanzenbasierte Ernährung, weil es einfach auch dem Wald quasi zusätzlich noch Fläche bieten würde, um wachsen zu dürfen. Wie geil ist das? Das hatte ich bis vor 7 Sekunden nicht auf dem Schirm.
Ja, also das ist das eine und was viele auch nicht wissen, weil es auch, warum auch immer, also wir müssen uns nicht über Politik unterhalten, das ist ja müßig, aber...
Ach du, gehört glaube ich genauso dazu, wir können es nicht wegdiskutieren. Ne?
Nee, können wir nicht.
Menschen auch
können den Leuten eben Wissen vermitteln, ne? Was du echt mit deinem Podcast megamäßig machst, also Kompliment dafür. Okay. Was ich gerade sagen wollte, war, die Landwirtschaft oder die Tierhaltung, nicht Landwirtschaft, die Tierhaltung oder der Fleischkonsum Europas ist wesentlich mehr CO2-intensiv als der gesamte Verkehr der Welt. Ne? Das heißt, wir erzählen gerade E-Auto und jeden Kram, da wird was kann man alles Schönes verbieten und hier und da? Ne? Wenn wir einfach anfangen würden, weniger Fleisch zu essen, dann wäre alles gut. Deswegen ja. Hast du vollkommen recht. Und in Deutschland wird aber ganz viel von dem nicht als Tierfutter verwendet, ne? Sondern ist tatsächlich auch für Menschen. Deswegen habe ich das gesagt. Aber was ich eben noch anschließend sagen wollte, damit die Leute das nicht falsch verstehen, dass ich jetzt nicht noch mehr Wald will, sondern häufig werden uns Flächen angeboten. Ne? Da kommen Leute auf uns zu und sagen, hey, wir haben eine Wiese, die brauchen wir nicht mehr. Die will ich auch den Bauern nicht mehr irgendwie geben oder wie auch immer. Ne? Die könnt ihr bepflanzen. Und dann sage ich immer, nein, wir haben eine Waldfläche verloren, die ist so groß wie das Saarland. Und wie ich es eben gesagt habe, die Waldbesitzer haben auch noch draufgelegt, um den Wald zu räumen. Und wir müssen da jetzt pflanzen. Warum soll ich denn jetzt eine Wiese bepflanzen, die im Sommer blüht, wo Insekten sind? Das ist ja auch Vielfalt drauf auf einer Wiese. Ne? Wirklich ganz, ganz vielfältig. Aber auch Tiere, die es im Wald dann nicht gibt. Ja? Ich
Bienen auch super doch, wichtig.
Absolut, ja. Und ich muss doch jetzt erstmal den Wald wieder Wald schützen. Ne? Also es ist eine riesige Fläche, die wir bepflanzen müssen, ist da. Also wir müssen jetzt nicht anfangen zu überlegen, wo können wir noch mehr Wald machen, sondern wir bitte erstmal damit anfangen, den Wald, den wir haben, zu beschützen. Weil
so geil, dass ihr einfach so achtsam mit allem umgeht. Nicht so, geil, hier ist eine Fläche, die wird uns angeboten, Wald drauf, fertig, sondern im Moment mal ganz kurz. Hey, hier ist auch eine Artenvielfalt. Wieso sollen wir etwas Intaktes jetzt quasi kaputt machen, um dann wieder Wald drauf zu pflanzen? Das ist total, total anatürlich. Was soll denn das jetzt? Also da gibt es andere Möglichkeiten, finde ich mega. Deswegen unterstütze ich alles, was ihr macht bei Planted einfach zu 110%. Das finde ich einfach so cool, weil einfach über den Tellerrand hinaus gedacht wird und nicht so, ja, wir haben gesagt, wir pflanzen Bäume und egal wohin.
Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du das gerade erzählt hast. Wirklich, also das berührt mich gerade. Weil das ist so, Wilhelm sagt das ja auch oft, ne? Wir haben halt wirklich einen Förster dabei, ohne mich jetzt mega zu loben, aber wir haben halt wirklich einen Förster dabei und ist das eben nicht der BWL, typische BWL-Laufbahn und ich gründe jetzt mal was, weil da gibt es ein paar Leute, die bezahlen bestimmt für Bäume. Das ist
ja, genau.
Schrecklich. Und dann würden nämlich auch alle Wiesen bepflanzen.
Ja, ja, ja.
Ist ja auch viel einfacher, ne? Weil da kann man leichter laufen und da muss man nicht so viel buddeln und da ist auch keine Wurzel, die einen nervt beim Pflanzen, ne? Nein, wir müssen den Wald schützen. Ich will, dass wir den Wald in Deutschland klimastabil umbauen. Das ist mein großes Ziel und das ist das Ziel von Planted. Genauso also von den anderen drei. Mhm. Mhm. Also wir achten da wirklich drauf und diese Angebote, also gerne kommt auf uns zu, wenn ihr Flächen habt. Aber seid nicht enttäuscht, wenn wir sagen, nein, lohnt sich vielleicht dann doch nicht.
Und wenn, dann hat man was dazugelernt, warum es sich nicht lohnt. Ne? Dann hat man einfach die Natur wieder so ein Stückchen mehr verstanden, finde ich. Also es ist sowieso ein Gewinn dann, wenn man sich, wenn man eine Fläche hätte und die an euch weitergeben wollen würde, wird man auf jeden Fall am Ende als Wissender aus der ganzen Sache raus.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal ganz kurz nochmal reingehen, weil du sagst, hey, wenn wir jetzt da eine Wiese hätten und diese Artenvielfalt da aufzulösen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Nur für mein Verständnis, was macht dann Sinn? Was sind für Flächen da? Die Flächen, die quasi jetzt einfach durch diese Dürre einfach abgestorben sind, die wieder aufzuforsten? Oder was ist eure Idee von Flächennutzung?
Genau, also es gibt Erstaufforstung, das wäre eben eine Wiese wird zu Wald. Und es gibt Wiederaufforstung, das heißt ein Wald, der abgestorben ist, wird wieder zu Wald oder wird weiterhin als Wald erhalten. Mhm,
verstehe.
Ich bin eher für die Wiederaufforstung, also dass wir Wald erhalten, weil es riesige Flächen gerade gibt, die abgestorben sind.
Diese Wiederaufforstung, bloß für mein Verständnis ist es so, wenn der Wald mal abgestorben ist, muss ich dann da andere Bäume pflanzen, um dass er dann nicht wieder irgendwann quasi abstirbt? Oder wie ist das?
Genau.
Das hat ja einen Grund, warum der abgestorben ist.
Das ist vollkommen recht. Genau, wir gehen auf diese abgestorbenen Flächen, machen da die Wiederaufforstung, weil als Naturverjüngung würden ja nur die Bäume wieder wachsen, die auch vorher dort gewachsen sind. Also ist ja klar, habe ich ja eben schon erzählt, Bäume können nicht ihre Samen so weit wegwerfen. Das heißt, was ist denn in der Fläche drin? Was schlummert da? Was ist da für ein Potenzial? Welche Bäume können da jetzt dann wachsen auf einmal? Ne? Und das sind natürlich die vorher auch da waren. Und die sind ja abgestorben. Das ist macht keinen Sinn, dass sie dann wieder dort sind, weil, und das habe ich ganz am Anfang gemeint, warum lassen wir nicht die Natur einfach machen? Ne? Weil genau dann das passieren würde, weil die Natur kann ja nur mit dem arbeiten, was ihr gegeben ist an der Stelle. Und was haben wir da gemacht? Wir sind als Menschen schon mal hingegangen und haben der Natur etwas vorgegeben. Und jetzt wachsen wieder diese Bäume und dann würde die Natur sagen, hey, ist schlecht, aber was anderes ist halt auch einfach nicht da.
Ihr habt mir das hier hingestellt, ich kann nur das hier wieder produzieren. Ne? So nach dem Motto, und ihr müsst mir was anderes geben, Leute.
Und ich kann euch auch wieder nur zeigen, dass es absterben.
Ja, ja, oh, mega interessant, spannend. Wow.
Und deswegen gehen wir hin und ich sage immer, wir setzen Impulse. Also wir geben der Natur diesmal nicht wieder alles vor, sondern wir geben ihr eine Möglichkeit, auch andere Bäume zu begünstigen. Das heißt, wenn die Natur sagt, also zum Beispiel ehemalige Fichtenmonokultur, stirbt ab, wir bepflanzen sie neu. Dann pflanzen wir da drauf Eiche, Hainbuche, Kirsche, was weiß ich, da fliegen noch Samen mit rein von anderen. Und natürlich wachsen dann da auch Fichten wieder. Ganz klar, wie ich es ja gerade gesagt habe, das lässt sich ja. Also
die Samen kriegt man aus dem Boden nicht raus, ne? So nach dem
Motto, genau.
Ne?
Wir wollen das auch gar nicht verhindern, weil man sagen muss, gepflanzte Bäume sind vielleicht auch manchmal nicht ganz so super wie die von Natur ausgewachsenen, die man eben nicht mehr versetzt hat. Heißt, die gepflanzten Fichten sind jetzt abgestorben, aber vielleicht können es ja die von alleine wachsen oder auch wenn es nur eine schafft, ne, dann wäre immerhin an dieser Fläche noch eine Fichte. Ne? Ein Baum, eine Baumart mehr, wunderbar. Aber wir sagen eben, die Fichte per se kann es nicht, also geben wir jetzt andere Baumarten. Eiche, Hainbuche, Kirsche. Kirsche ist sehr resistent. Hainbuche wurzelt tief, Eiche wurzelt tief. Ne, sagen wir, die haben wir eine Chance. Und wenn jetzt die Natur sagt, okay, pass auf, Leute, jetzt habe ich Möglichkeiten. Ne, danke. Jetzt gucken wir mal, was ich...
Vielen Dank für den Farbkasten. Ne?
So genau, ja, genau. Und wenn wir jetzt nicht hingehen und sägen alles andere ab, was uns nicht passt, ne, weil das machen die Förster jetzt auch nicht mehr, sondern es wird jetzt eben geschaut, was passiert jetzt? Ne, wir glauben, dass diese Baumarten, die wir pflanzen, die richtigen sind. Das wird uns die Natur jetzt zeigen. Also die hat jetzt den...
Ob sie klimastabil sind sozusagen. Ne?
Genau, ob das sozusagen die richtigen sind. Es geht ja nicht nur um die Klimastabilität, sondern auch Bodenart, Niederschlag, pH-Wert. Aber wir glauben es eben dann an der Stelle und hoffentlich klappt es. Ne? Also, aber es ist der Impuls, den die Natur hat. Und wenn sie damit nichts anfangen kann, wird sie es uns zeigen. Wir glauben, dass sie damit was, definitiv, ne? Und die anderen Bestände, die da drumherum dann sind, zeigen, dass ja auch was gut wächst und so weiter. Aber wir wollen es der Natur nicht mehr zwingend aufzwingen. Das ist, ja, also sagt ja schon das Wort, wie schrecklich das wäre. Mhm.
Super, super spannend. Wahnsinn. Jetzt habe ich es für mich auch echt nochmal richtig krass verstanden. Man kann das immer nur von außen betrachten, so die Maschinen fahren da rein, es ist alles abgestorben, es wird alles wieder rausgerissen und so. Man denkt sich, ja, warum lasst ihr eben nicht das alles einfach mal? Klar gibt es zwei verschiedene Aspekte. Einmal den wirtschaftlichen Aspekt, den werden wir nicht wegdiskutieren können, den wird es immer geben, Holz verkaufen, diese Nutzwälder. Aber dann eben auch, hey, dann lass doch einfach alles mal so in Ruhe, wie es ist. Naja, es wurde ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal von den Menschen entschieden, was hier quasi funktioniert und was nicht. Und das kann ja auch ganz normal Menschen gemachter Irrtum sein. Und die Natur hat keine Möglichkeit, was anderes an dieser Stelle zu erschaffen. Wie Einstein gesagt hat, na, wenn man quasi jetzt einen abgestorbenen Wald hat und man möchte ein anderes Ergebnis, macht aber immer das Gleiche, dann ist es Irrsinn. Das heißt quasi, wenn ich keine abgestorbenen Bäume da haben möchte aufgrund von Klima, dann muss ich mir überlegen, ja, was, da muss ich eine andere Ursache setzen, in dem Fall andere Baumarten. Das finde ich super, super wichtig. Ja, geil.
Und jetzt hattest du gerade nochmal das Holzfällen und Holznutzen angesprochen. Mhm. vielleicht auch noch mal ein bisschen den Bogen zu schließen zu dem Thema, wenn der Baum ausgewachsen ist, bindet er kein neues CO2. Mhm. Das bedeutet ja gleichzeitig, es macht ja eigentlich Sinn, diesen Baum rauszunehmen und anderen an seiner Stelle, da wachsen dann ja hunderte andere kleine Bäumchen, von denen es dann wieder einer schafft und groß, ganz groß wird, die dann wieder neues CO2 einspeichern können. Jetzt ist es so, wenn ich den großen rausnehme und würde ihn verbrennen oder irgendwas Blödes damit machen, dann wird das CO2 auch wieder frei. Wenn ich es aber verbaue, ne, dann speichere ich weiterhin dieses CO2 plus ich ersetze ja andere Baustoffe wie Plastik, Beton, solche Sachen, die auch nochmal CO2 ausstoßen und für die Natur nicht gut sind. Das heißt, es macht schon Sinn, weiterhin auch Holznutzung zu machen. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns auch möglich macht, CO2 weiterhin zu binden. Also ich bin definitiv nicht dafür, die Wälder stillzulegen.
Okay, spannend, super spannend. Zwei Fragen. Einmal, warum ist Beton so furchtbar?
Also Beton wird weit transportiert zu diesen Baugruben, ist super, super schwer. Und die Stoffe, die da drin sind, sind meines Wissens auch CO2-intensiv. Da bin ich jetzt kein Profi in dem Baustoffbereich. Definitiv hat Beton eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz.
Okay, super spannend. Super spannend, habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht über Beton. Krass.
Es gibt ja auch so riesige, coole neue Bauprojekte eben für Supermärkte, die so super nachhaltig gebaut sind, halt viel aus Holz dann eben auch und dann dieses Vertical Farming und sowas machen, wo sozusagen schon auf dem Dach die Tomate entsteht, die du dann kaufen kannst. Und diese ganzen Konzepte bauen alle mit Holz. Das hat ja einen Grund.
Zweite Frage, ich nehme mal an, du hast da eine sehr, sehr positive Antwort drauf, aber einfach nur, dass es gefragt ist, heißt die CO2-Bindung von so einem großen Baum, der quasi kein weiteres CO2 mehr bindet und ich mache den raus, jetzt einfach nur ganz naiv gefragt, ich nehme mal an, dass das dann am Ende dann doch immer noch CO2-positiv ist, heißt das, das Rausmachen nicht auch noch durch Motorsägen und was weiß ich noch alles nochmal genauso viel CO2 ausstößt, wie der Baum gebunden hat, sodass es am Ende eine Nullrechnung ist, dass ich ihn gleich stehen lassen kann.
Also wenn du ihn stehen lässt, wird er ja alles freigeben.
Ah, ja, okay, verstehe. Aber mal ganz blöd gesagt, warum war das mal die Idee der Natur, das dann wieder freizugeben und es nicht zu binden?
Ja, wir hatten ja einen super schönen natürlichen Kreislauf. Das ist ein Kreislauf. Okay, da haben wir auch im Vorgespräch nicht drüber gesprochen. Das ist immer schön, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, ja, jetzt sind wir 7 Milliarden Menschen, die atmen ja auch alle. Ne, das ist ja viel, viel mehr als 1 Milliarde vor 100 Jahren oder was. Ne? Aber der CO2-Ausstoß von einem Mensch, das ist egal, weil das ist ein Kreislauf. Das CO2, was du jetzt ausatmest, das wurde letztes Jahr gebunden, nämlich im Weizenacker. Und heute Morgen hast du einen Toast gegessen und jetzt veratmest du die Energie. Ja, dann wird das CO2, was in dem Weizen gebunden wurde, jetzt wieder frei. Also macht ja irgendwo Sinn. Und das ist dem Klima völlig egal, ob du atmest, ob 7 Milliarden Menschen atmen. Natürlich muss das irgendwo angebaut werden, können wir jetzt wieder turbolange diskutieren, dafür werden Wälder gerodet und so weiter und so fort, ist klar. Aber per se ist das alles ein natürlicher Kreislauf gewesen. Das heißt, das CO2, was irgendwo jemand ausatmet, atmet dann irgendwo eine Pflanze oder ein Baum wieder ein. Oder der Ozean übrigens auch. Also Ozeane sind ja riesige CO2-Senken. Einmal über die ganzen Algen, die ja genau wie eine Pflanze eben CO2 speichern. Und durch den osmotischen Druck wird auch CO2 aus der Atmosphäre in das Wasser gedrückt. Deswegen wird es ja auch saurer. CO2 ist ja Kohlensäure. Und das mögen dann die Korallenriffe wieder nicht, weil sie aus Kalzium, also aus Kalk sind. Sorry. Also es hängt alles zusammen. Das merken wir. Ne? Unsere ganze Welt ist ein Kreislauf. So, und was ist passiert? Die Welt war viel, viel wärmer. Ne? Und es war viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Perfekte Bedingungen für Pflanzen und Bäume. Und das war die Zeit, wo wir riesige Wälder auf der Welt hatten, die unheimlich gut gewachsen sind, so viel CO2 in der Atmosphäre, und haben ganz viel CO2 aus der Atmosphäre gezogen. Genauso die Ozeane, Algen und so weiter und so fort. Dann entstand daraus Öl und Kohle. Warum? Die Algen kommen auf den Boden des Meeres, werden gepresst über Jahrmillionen zu Öl. Diese riesigen Wälder sind in Moore reingefallen und so weiter und so fort, über riesigen Druck mit Sauerstoff abgeschlossen, sind die zur Steinkohle und Braunkohle geworden. Du siehst ja in der Braunkohle auch noch die Stämme. Das siehst du ja, dass das mal ein Holz, Stamm war. Kannst ja sehen. Ja? So, dann wurde daraus Kohle gespeichert. Sie speichert das CO2 und die Erde hat sich abgekühlt. Ja, die Erde hat sich sozusagen selbst geholfen. Die hat unter einer riesigen Schicht hat die das ganze CO2 versteckt. Ja, also ich will es mal so bildlich machen. Ne?
Der Mensch hat's leider gefunden,
sich selbst geholfen und wir Menschen haben es gefunden und buddeln es aus und ballern das alles wieder raus. Das heißt, es ist doch klar, dass es wieder wärmer wird. Es war doch auch vorher wärmer, als es so viel CO2 hatte. Und diese riesigen Wälder, die sozusagen zur Kohle geworden sind, das ist eigentlich mein schönstes Beispiel oder so mache ich es am liebsten bildlich. Hier brennt gerade auf der Welt ein riesiger Regenwald jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde in Form von der Kohle. Ja, ob ich jetzt rausgehe und einen Baum fälle und den abfackel oder ob ich den Baum nehme, der vor Millionen von Jahren gewachsen ist und unter der Erde ist, dieser riesige Urregenwald, der vor Millionen von Jahren gewachsen ist, den fackeln wir gerade ab. Der brennt jeden Tag, jede Sekunde.
In Form von fossilen Brennstoffen.
Genau. Und wir wundern uns, dass es hier wärmer wird. Ne? Oder dass das irgendwie nicht ganz funktioniert. Wir haben ja eben schon gesagt, es ist ein riesiger Kreislauf und wir pumpen da viel, viel mehr rein. Wie soll denn dieser Kreislauf noch funktionieren?
Das war ja nie die Idee von der Natur, hey, das verstecke ich dann mal, dann findet es der Mensch, dann kann es er wieder ausgraben und dann wieder freisetzen.
In der kürzesten Zeit.
Ja, genau. Okay. Super spannend. Wahnsinn. Da werde ich heute Nacht wahrscheinlich echt noch ganz viel drüber nachdenken, was wir alles so besprochen haben. Das ist echt richtig krass. Und bezüglich Nachhaltigkeit, wenn du magst, sollen wir da noch drauf
eingehen? Gerne. Super. Also ich hoffe, die Zuhörer haben dann auch die Zeit. Nehmt wieder euch, Leute, es wird jetzt nochmal richtig spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man jetzt nicht abschalten, weil es einfach so viel, also du bist wie eine Wundertüte, weißt du, man weiß nie genau, oh, wenn ich jetzt ausmache, erzählt er dann nochmal was total spannend ist. Deswegen.
Mir macht es auch Spaß, drüber zu reden, deswegen, also ich habe die Zeit auf jeden Fall, wenn du sie auch hast.
Ja, liebend gerne. Let's go. Nachhaltigkeit.
Ja, du hattest ja so schön angefangen, dass dir jemand erzählt hat, wo die Nachhaltigkeit herkommt. Dann musste ich kurz reinbremsen. Also wir Förster haben die Nachhaltigkeit erfunden. Es ist so, dass wir uns das wirklich anschreiben. Als ich studiert habe, war da sogar ein riesiges Plakat in der Forstuni, weil das ja auch ein eigener Campus so am Wald in Göttingen, wo dann wir sind die Erfinder der Nachhaltigkeit vor 300 Jahren. Denn 1713 wurde Nachhaltigkeit erfunden von einem Forstmann. Der war auch gleichzeitig der Bergbauminister von Sachsen, glaube ich. Also es waren ja damals noch Fürstentümer. Also. Und was hat der erkannt? Etwas super, super Wichtiges. Und das erklärt die Nachhaltigkeit eigentlich besser als alles andere. Er hat erkannt, liebe Leute, wenn wir mehr Bäume abholzen, als wir nachwachsen lassen, dann sind halt irgendwann keine mehr da. Und wenn wir aber noch in Zukunft Bäume haben wollen, dann müssen wir da halt mal drauf achten. Und das heißt, im Maximum können wir eigentlich nur abholzen, was auch nachwächst. Also ganz gleich viel. Dann behalten wir sozusagen den Wald, den wir gerade haben. Jetzt hatte aber 1713 das Mittelalter schon ordentlich zugeschlagen und hatte die Waldfläche auf 20% der deutschen Fläche runtergeschrumpft. Und das ging richtig schnell und das hätten die auch weitergemacht. Also hier wäre jetzt heute kein Wald mehr, wenn der das nicht damals verboten hätte.
Okay, krass.
Und was hat er gesagt? Wir müssen Wald für kommende Generationen nachhalten. Das war das Wort. Und daraus wurde dann Nachhaltigkeit.
Krass.
Und bedeutet eben, von einer Ressource, die nachwächst, kann ich nur so viel nutzen, wie nachwächst, sonst wird es immer weniger. Und irgendwann ist nichts mehr da. Und so arbeiten wir Förster. Also
wie kann ich das auf diesen Sprachgebrauch, der in unserer Gesellschaft sich so ein bisschen gefestigt hat, nachhaltig im Alltag, Nachhaltigkeit leben, wie kann ich für mich diesen Begriff dann transformieren oder transferieren, dass ich diesen Urgedanken unterstütze?
Ja, also ich glaube, im Wald war das jetzt relativ leicht zu verstehen. Ne? Deswegen fragst du auch. Ne? Also klar, ich kann nur so viel abholzen, wie nachwächst. Vielleicht ist es dann auch nochmal irgendwie leicht zu verstehen bei Landwirtschaft oder sowas. Ich ernte eben das, was wächst und mehr geht halt nicht oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und im Alltag können wir es eigentlich nur machen, indem wir bewusst leben. Also ich konsumiere bewusst. Ne? Wenn ich merke, dass ich was aus meinem Kleiderschrank rausholen muss, um was Neues reinzustecken, dann ist irgendwie was falsch. Ne? Also wenn ich an der einen Seite was reinstecke und an der anderen Seite fällt was raus, dann ist es halt voll. Ne? Und dann sollte ich vielleicht mal die Sachen benutzen, die da sind. Und dieses bewusste Leben ist, glaube ich, die einzige Chance, die uns einfach noch bleibt. Auf Qualität setzen, eben langlebige Dinge nehmen. Ja, und im Klimaschutz jetzt zum Beispiel gesehen, ist es ja immer verzichten, ersetzen und dann ausgleichen. Also das, was ich verzichten kann, sollte ich tun. Was ich ersetzen kann, sollte ich tun. Und dann erst kann ich es ausgleichen. Bildlich ist es eben, wenn ich jetzt von Frankfurt nach Berlin muss, weil ich unbedingt muss, ich verzichte aufs Flugzeug, ersetze die Strecke durch die Bahn, die ja Grünstrom hat. Dann alles gut. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss nach Peking, warum auch immer, ne? Der Liebe wegen von mir aus oder dem Job, ne? Und es geht einfach nicht anders. Da kann ich nicht hinfahren, also könnte ich schon, aber dann bin ich ein bisschen lange unterwegs. Muss ich halt fliegen, aber dann muss ich das aus, oder dann würde ich das ausgleichen. Ne? Weil alles das, was ich nicht vermeiden oder ersetzen kann, da darf ich dann ausgleichen, dass ich eben, wenn Klimaschutz nämlich nur noch Verbote wären, oder ich darf nicht mehr, oder ich kann nicht mehr, oder ich, dann macht auch keiner mehr mit. Ne? Aber bewusst leben, das schaffen wir doch alle. Ist auch viel cooler, weil die qualitativ hochwertigen Klamotten sind sowieso viel besser.
Ja, absolut. Absolut, absolut. Auch hier in dem Podcast wird sehr, sehr bald der Geschäftsführer von Bleed Clothing, das ist eine Firma aus Helmbrechts bei Nürnberg, die machen einfach nur nachhaltige Klamotten. Und der hat auch mal erzählt, dass im Studium, er musste sich auch entscheiden zwischen normaler Fashion und eben dann Green Fashion. Und haben sie ihm alle damals auch nur einen Vogel gezeigt und so, ja, viel Spaß, ne? Und so ist ein bisschen wie bei dir. So, wenn du damals gesagt hättest, wahrscheinlich, ich werde Klimaförster, dann wärst du auf jeden Fall in der Minderheit gewesen. Und das finde ich einfach großartig, dass es so Menschen wie dich gibt, die sich dann einfach auch für erstmal vielleicht härteren oder gesellschaftskritischeren Weg erstmal entscheiden und dann erstmal die Wirkung von dem, was sie entschieden haben, von der Ursache, die sie gesetzt haben, erst später bekommen, nicht unmittelbar. Und das ist, finde ich, einfach, das ist einfach auch.
Ja, das hat mir Genugtuung gegeben, weil das haben die nämlich auch gemacht. Ne? Ich wollte unbedingt Waldrandgestaltung machen im Forstamt. Ich habe gesagt, hey Leute, lasst uns mal an den Waldrändern richtig coole, blühende Bäume oder auch mal Obstbäume oder so. Dann haben die Menschen mehr Spaß, ne? Dann können die Kinder da Obst sammeln, wenn dann die Eltern sagen halt, hey, lass mal jetzt dein Handy liegen und komm mal mit in den Wald, dann sagen alle, nee, kein Bock. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, komm, wir können da irgendwie Pflaumen, Kirschen, Walnüsse sammeln, dann kommen die halt dann vielleicht doch mit. Ne? Das war so meine Intention, dann eben auch Waldrandgestaltung für Insekten, sowas. Und dann hieß es immer, nee, haben wir noch nie gemacht und brauchen wir auch nicht, braucht kein Mensch. Ja? Und jetzt kommen alle immer an und sagen, hey Jan, ihr könnt ihr von Planted vielleicht bei uns noch ein Projekt unterstützen, weil das wäre echt klasse, weil uns fehlen die Budgets. Und dann sage ich mal, alles klar. Aber ich bin ja nicht nachtragend, also kriegt natürlich dann auch jeder ein Budget. Ich wollte nochmal wichtig mit der Nachhaltigkeit, ich hatte ja erzählt, dass die Waldfläche jetzt schon wieder ein Drittel ist und es war damals eben 20%, wo dieser Karl von Karlowitz hieß, der übrigens die Nachhaltigkeit erfunden hat und hat gesagt, wir müssen den Wald nachhalten. Und das hat so super geklappt, ja. Also sonst hätten wir jetzt nicht 13% mehr.
Ja? Das heißt, wir haben es 13% geschafft von 1700 bis jetzt?
Oder? Ja.
Okay.
13, ja. Mhm. Also dass wieder sehr, sehr viel Fläche zu Wald wurde. Einfach die Menschen auch diese Emotionalität mit dem Wald verbunden haben. Mehr Wald bedeutet mehr Hohlraum, mehr Lebensraum, mehr Wasser und so weiter und so fort. Und das hat so gut geklappt und genau so schaffen wir das auch mit dem Klimawandel. Wirklich. Wir können das schaffen. Versprochen, Leute. Wir schaffen das, genau wie damals der Wald gerettet wurde. Wir müssen ein bisschen größer denken, weil es jetzt eine globale Sache ist. Ne? Ja. Also wir können nicht mehr hier vor unserer Haustür den Wald beschützen, aber wir können es global schaffen. Da müssen wir uns natürlich auch auf Politiker verlassen, die aber trotzdem alle gerade sehr tätig sind in dem Bereich. Und eben auf uns, wir fördern solche Sachen, wir fördern solche Projekte. Und wir schützen den Wald für euch. Und ja, wir schaffen das.
Da bin ich auch ganz, ganz fest überzeugt. Ganz, ganz fest. Und ich glaube, wir haben heute auch schon die zwei größten Stellschrauben angesprochen, meiner Meinung nach. Das ist definitiv die Tierhaltung oder das Konsumverhalten von Lebensmitteln, meiner Meinung nach. Und eben auch die Wiederaufforstung. Das sind, glaube ich, zwei so enorme, große Impacts, die wir mit diesen zwei Stellschrauben kreieren können, dass es, wenn man es mal runterbricht, für unseren menschlichen Geist ja doch irgendwie machbar sich darstellt. Na, okay, wir haben zwei Stellschrauben, an denen werden sich da wohl drehen lassen. Das gibt's ja nicht, so nach dem Motto. Ne? Aber es braucht halt eben, es braucht das Kollektiv dafür. Ne? Es braucht nicht irgendwie nur 100 Leute, die sagen, ja geil, wir laufen da voraus, sondern es braucht einfach ein kollektives Bewusstsein dafür.
Ja, mega geiles Stichwort, weil die letzten Jahre haben wir immer gesagt, hey, die Fidschi-Inseln oder Indonesien, Fluten, sonstiges, ist mal ganz mies gesagt, die werden weggeschwemmt. Ne? Und es ist eine super schreckliche Katastrophe, die jetzt in Nordrhein-Westfalen, Belgien, Rheinland-Pfalz passiert ist. Es ist ein Klimawandelphänomen, das ist definitiv so, dass diese Flut dort gekommen ist. Es gab es sonst nicht in dieser Form. Und jetzt trifft es auch uns. Ne? Gut, ich wohne jetzt in Wiesbaden. Hier ist es nicht passiert. Egal, hier passiert nächstes Jahr was anderes. Es wird mehrere von diesen schlimmen Themen geben. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber auch wir werden für den Klimawandel bezahlen. Andere waren es zuerst. Und wir haben immer nur dahin geguckt und gesagt, ja, ja, und manche hat es nicht interessiert. Aber Leute, wacht auf. Gemeinsam, wie du es gesagt hast, die Solidarität. Ne? Nicht nur für irgendwelche Leute woanders, sondern es trifft auch Menschen hier. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir das verhindern, dass solche Sachen passieren. Wir müssen nicht,
wenn man 8 Milliarden fragen, so nach dem Motto, ja, was kann ich schon tun?
Ne? Ja, genau. Denke ich an mich selbst, ist an jeden gedacht. Nein, aber ja, genau. Also wir werden es nicht hinbekommen, dass jetzt Chinesen sagen, oh Gott, in NRW gab es eine Sturzflut und da sind Menschen gestorben. Jetzt machen wir was gegen Klimawandel. Genauso wie wir eben auch nicht reagiert haben, als es den anderen schlecht ging. Aber es geht uns jetzt allen schlecht. Wir müssen was tun, wir müssen was bewegen. Und ohne da jetzt zu jammern oder so, ne? Aber unserem Wald geht es eben auch schlecht. Wir müssen das alles bewahren. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das noch schaffen können. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Also wir sind mega motiviert. Ja, und wir sehen auch, dass andere mega motiviert sind. Wir sind jetzt ja auch in diesem Mikrokosmos der Leute, die diese Impact-Startups machen und Sachen bewegen wollen. Da sind so geile Ideen dabei. Kostet natürlich manches auch ein bisschen mehr, einfach weil es natürlich dann diesen negativen Effekt nicht hat. Aber es lohnt sich. Viele sagen ja, wir müssen jetzt bezahlen, damit wir später nicht mehr bezahlen. Ne? Also das ist eben so gemeint, wenn dann solche Naturkatastrophen kommen, wird es richtig, richtig teuer. Oder wir haben weniger Nahrungsmittel, weniger Wasser und so weiter, dann wird das auch alles teurer. Also wir können jetzt ein bisschen bezahlen oder später mehr. Lass uns lieber jetzt ein bisschen bezahlen.
Ja, ja, absolut, sehe ich ganz genau so. Magst du nochmal ganz kurz oder auch lange, je nachdem, das Einfallstor auch für Planted mal aufmachen? Für alle, die das jetzt hören, was kann man tun? Wie kann man euch kontaktieren und was kann man mit euch zusammen erreichen? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn einen das jetzt inspiriert hat? Hey, der Jan hat so viele Golden Nuggets rausgehauen, krass, endlich mal HSK-Unterricht 2.0, Heimat- und Sachkunde. Und jetzt möchte ich da einfach auch was geben. Was für Wege gibt es? Erklär doch mal ein bisschen.
Also natürlich, wir sind digital, du kannst auf unsere Website kommen. Und auf der Website planted.green wird ganz viel erzählt, was wir tun, Bilder und so weiter. Also ihr seht dann, dass es uns wirklich gibt, dass es mich wirklich gibt und was ich da so mache und was die anderen alles so machen. Wen wir überzeugt haben, der kann bei uns klimapositives Leben bekommen und Bäume pflanzen über uns. Und das
ausgedrückt. Hat man sich auch Bock drauf.
Also ich habe es ja auch schon gemacht, ne? Klimapositiv seit letztem Jahr. Genau, und da gibt es verschiedene Pakete. Wir möchten da einfach jedem die Möglichkeiten geben, die er hat und die er möchte. Also natürlich gibt es ein Minimum, aber es gibt eben, manche machen mehr, manche machen weniger und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also jeder.
Sag doch mal ganz konkret, wie sieht das Ganze aus? Ich glaube, es geht los ab, ich glaube, 8 Euro oder so?
9, genau. Also das
9 Euro im Monat?
Gardena-Paket. Das sind 9 Euro pro Monat. Bei uns zahlt man im Abo. Wir sagen immer, es ist jetzt eigentlich ein Netflix-Abo für ein klimapositives Leben.
Ja, es sind 2 Kaffee to go, ne?
Oder 2 Kaffee to go, ja. Also 9 Euro ist bitte. Ne? Dafür können wir Bäume pflanzen. Ne? Also dafür pflanzen wir dir einen Baum in Deutschland pro Monat. Und wir gleichen deinen CO2-Fußabdruck des Jahres plus ein bisschen mehr, damit du klimapositiv bist, eben aus. Also auch einen kleinen Teil deiner Vergangenheit. Dann gibt es den Planter oder die Planterin. Das sind 18 Euro pro Monat. Da sind es dann schon 3 Bäume in Deutschland und 2 Fußabdrücke. Und du darfst deinen Baum sogar benennen. Kriegst du so ein kleines Schildchen an einem Baum. Also ich meine, es sind ja schon 36 im Jahr. Ne? Das ist ganz schön viel. Und dann gibt es noch den, das größte Paket, nennen sie jetzt einfach mal Forester. Und das sind 49 Euro im Monat. Dafür kriegst du schon 10 Bäume in Deutschland pro Monat. Also da hast du schon dann dreistellig im Jahr, ne? 120 Bäume im Jahr.
Gibt es eine Definition, wann ein Wald anfängt?
Es gibt eine Definition per Gesetz, was Wald ist. Ne? Weil witzigerweise ist der Waldweg oder eine Waldwiese auch Wald. Oder der abgestorbene Bereich jetzt, ne, wo eigentlich keine Bäume sind, ist auch weiterhin Wald. Aber ab wann der Wald beginnt, das, dafür gibt es, glaube ich, keine Definition.
Okay.
Auch es gibt ja große Waldflächen, die sind städtisch und gelten als Stadtbereich.
Ah ja.
Gar kein Wald, nach der Definition. Da darf man übrigens dann andere Bäume pflanzen, das haben wir auch schon mal gemacht.
Okay.
Weil das macht natürlich dann auch Spaß. Im Wald ist es ja reglementiert, welche Bäume ich pflanzen darf. Also zum Beispiel darf ich keine Steineiche von Mallorca im Wald pflanzen. Aber auf dieser Stadtfläche durften wir es und haben es auch gemacht. Die wachsen mega gut. Ja, klar, ne? Die kennen diese ganzen Bedingungen, die hier sind schon. Genau, also im Forester sind es 49 Euro pro Monat. Da kriegst du schon 10 Bäume in Deutschland und 4 Fußabdrücke gleichst du aus und darfst eben auch deinen Baum benennen. Und in dem
Forester darfst du kommen. So der Durchschnitt von einem deutschen Bürger oder wie der quasi so ein Jahresausstoß oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das sind also etwas mehr als 11 Tonnen pro Jahr.
Oh wow.
Wir gleichen dann für dich eben 12 Tonnen aus, pro Monat 1 Tonne.
Okay.
Beim Forester darfst du kommen zu unserem Pflanzevent, das wollte ich noch sagen. Kannst mich treffen, dann zeige ich dir, wie man Bäume pflanzen.
Voll schön, voll schön. Habe ich bereits mit der Mariana Braune, bei dir warst du ja auch, glaube ich, oder? Im Podcast. Mit der habe ich auch mal geschrieben und da haben wir auch gesagt, dass wir vorher noch so ein Planter Bootcamp machen, dass wir auch auf jeden Fall am schnellsten die Bäume pflanzen können. Sie ist sehr kompetitiv, hat sie gesagt.
Ja, genau. Wir hatten da so einen Hero, der hat tatsächlich so viele Bäume geschafft in einem Tag und Mariana wollte dann mindestens einen mehr schaffen. Da muss man sich aber ordentlich reinhängen. Also da ist nichts mit Mittagspause.
Geil, aber ich finde es einfach mega. Da auch dieses Event, alleine das lässt das Herz schon hüpfen, finde ich, wenn man dran denkt, dass man irgendwie quasi seine Bucketliste schon mal streichen kann mit Baumpflanzen dann, ne? Mega geil. Alright, also wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Shownotes, also auch planted.green. Und da steht ja alles nochmal genau drauf und euren Instagram-Account, das werden wir alles verlinken.
Und nicht erschrecken, es ist nicht alles grün. Ja, also wir sind keine grüne Marke, sondern wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Seid gespannt, schaut es euch mal an. Wenn ihr denkt, wow, dann seid ihr auf jeden Fall nicht falsch.
Ja, auf jeden Fall. Es macht so Spaß. Auch das Design, alles ist so liebevoll gemacht und man fühlt sich total wohl. Auch alles, was ihr macht in der Öffentlichkeit, finde ich, guckt man total gerne an. Und vor allem, es ist so Infotainment. Ne? Es ist so, man bekommt echt viel Wissen durch euch. Aber trotzdem fühlt man sich irgendwie total gut, währenddessen unterhalten. Es ist nicht so stumpf. So, der Herr Klimaförster erzählt jetzt wieder irgendwie was und man schläft nach 2 Minuten ein, sondern man bleibt immer sofort dabei und denkt sich, ach geil, mega, mehr davon.
Danke, das motiviert.
Das soll es auch, weil ihr einfach einen richtig geilen Impact für die Welt habt und das gehört unterstützt. Und auch ich habe wieder so viel gelernt heute. Ich dachte schon, dass ich in unserem Vorgespräch eigentlich schon so viel gelernt habe, dass ich jetzt heute quasi nur noch wieder abrufen darf. Aber nee, du hast quasi so eine unendliche Schatztruhe und das ist echt richtig geil.
Ja, ich habe gerade schon viel aufgemacht für dich.
Ja, das ist doch schön. Guck mal, ja, wieso sollen wir oder wieso solltest du das Wissen für dich konservieren? Ich meine, wichtig ist, dass wir da ein Bewusstsein dafür haben, dass es das gibt. Und deswegen heißt der Podcast ja auch für bewusste Momente, nämlich bewusst bedeutet auch sich mit den Dingen beschäftigen, wo man vielleicht mal ein bisschen dahinter gucken muss. Eben, zum Beispiel, man geht durch den Wald, man sieht abgestorbene Bäume und man denkt sich nicht, ah ja, ein abgestorbener Baum, weiter, sondern man denkt sich, ah, okay, vielleicht jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr, wie das alles zusammenhängt. Mega krass.
Hoffentlich. Also das würde mich mega freuen, wenn jetzt Leute sagen, wow, also wie bei dir, dass die Leute eben genauso wie du reagieren und sagen, ey, das habe ich jetzt nochmal richtig was mitgenommen.
Ja, das cool. Ach, das wird passieren, 1000 Millionen %ig. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil alleine durch unser Vorgespräch habe ich schon ein bisschen in meinem Umfeld so ein bisschen was gedroppt. Also, oh, echt, das gibt's ja gar nicht. Ah, nee, komm, hör auf. Ja, was der noch alles erzählen wird, hör auf.
Ja, der muss es auf jeden Fall mithören oder diejenige.
Ja, ich würde dir jetzt super gerne einfach noch 2 Fragen stellen.
Okay.
Die du einfach aus tiefstem Herzen beantworten darfst.
Bin gespannt.
Ja, weil jetzt geht's um Jan. Jetzt geht's nicht mehr um Bäume, jetzt geht's um Jan.
Okay.
Beschreib doch mal deinen perfekten Tag, wo du sagst, hey, da falle ich ins Bett und denke mir, meine Güte, das war für mich einfach so ein glückserfüllter, perfekter Tag.
Kann ich dir sogar echt gut beschreiben, weil den hatte ich jetzt letzten Samstag.
Mehr geht nicht. Hau raus.
Also mein Opa, der war auch schon Förster. Mhm. Und in diesem Revier, also ich bin da nicht der Förster, da ist jemand anderes der Förster, mit dem bin ich aber auch im engen Kontakt. Mhm. Und da haben wir so ein kleines Jagdhäuschen, ne, so ganz romantisch, so ein Häuschen mit Ofen und allem drum und dran. Mhm. Und Gott sei Dank, meine Freundin, die ist zwar Zahnärztin, aber auch unheimlich naturbegeistert. Mhm. Und witzigerweise in Göttingen hat sie eine Zahnarztfreundin kennengelernt im Studium, die wiederum mit einem anderen Förster zusammen war oder immer noch ist und die witzigerweise auch nach Wiesbaden gezogen sind. Und wir sind so ein kleiner Freundeskreis zu viert und weil er eben genauso Förster ist wie ich, machen wir unheimlich gern was gemeinsam und sind dann in dieses Jagdhäuschen gefahren und ja, also samstags aufgewacht morgens, schön gefrühstückt, haben dann schon gemerkt, okay, das wird eine tolle Sonne. Haben dann angefangen noch im Revier zu arbeiten, alle gemeinsam mit noch ein paar anderen Freunden. Es war so bis 13 Uhr, dann haben wir da eine kleine Brotzeit im Wald gemacht. Ja, da wird sich ganz normal geholfen, ne? Da nimmt sich irgendwie ein Holzstück drauf, also es ist alles in der wunderschönen Natur, die Vögel zwitschern. Mega geil und dann gibt es da so einen kleinen See und dann sind wir dorthin gefahren und haben da ein bisschen, ich sag mal, gechillt. Tatsächlich nehmen wir da auch mal eine Musikbox mit, spielen ein bisschen Musik ab. Da kam dann sogar noch mein Cousin und seine Freundin dazu, also noch ein bisschen Familie dazu. Ich bin so ein extremer Familienmensch, ist mir unheimlich wichtig. Ja, und dann haben wir dort nochmal ein bisschen Feuer gemacht und gegrillt und ja, sind danach dann nach Hause gefahren und da bin ich wirklich ganz zufrieden ins Bett gegangen. Das ist aber dann auch wirklich ein Tag in der Natur. Ja.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist auch das, was bei mir sich sofort ganz oben als große Klammer spinnt. Aufgewacht in der Natur, ins Bett gegangen in der Natur und zwischendrin auch in der Natur gewesen.
Ja also natürlich, das muss man mögen, das muss auch die Partnerin mitmachen. Oder, also wie gesagt, für mich ist wichtig Familie, Partnerschaft und Freunde. Und das war dann auch noch die Kombination, die da irgendwie reingehauen hat, glaube ich, die das zu dem perfekten Tag für mich gemacht hat. Das ist unheimlich entspannend, weil da ist auch kein Handyempfang, weißt du. Da gibt's, also ich hasse das ja, wenn du irgendwo zusammensitzt und die Leute tippeln auf dem Handy rum. denke ich mir immer, schreibst du jetzt jemand anderem und wenn du den dann live triffst, schreibst du mir? Oder wie funktioniert das jetzt, dein System?
Und ja, das sind wir wieder bei bewusst. Ne? Bewusst heißt quasi im Hier und Jetzt. Jetzt das machen, was zu tun ist. Jetzt genau das zu spüren, was gerade da ist. Nur sich mit dem Jan unterhalten, dem Jan volle Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, wir können heutzutage keine größeren Geschenke einem anderen Menschen geben, wie die volle Aufmerksamkeit, und zwar die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es gibt nichts anderes. Ich spüre den anderen. Ich höre dem anderen zu. Ja, zuhören ist meiner Meinung nach so ein unfassbares Geschenk. Und ich merke auch, dass es selten geworden ist.
Genau, also Zeit ist momentan der limitierendste Faktor. Ne? Also die Leute haben einfach keine Zeit mehr. Und das heißt aber, wenn mir jemand Zeit schenkt, dann hat er mir richtig was bezahlt, in Anführungsstrichen. Also von seinem Budget habe ich eigentlich das Dickste abbekommen. Mehr als hunderte Euros oder so. Und deswegen sollten wir das genießen, ja.
Voll. Ich würde es tatsächlich nochmal mit bewusster Zeit auch nochmal ergänzen, weil wenn mir jemand Zeit schenkt, aber ist gar nicht wirklich irgendwie aufmerksam, dann nützt die gemeinsame Zeit auch fast nichts. Aber wenn man wirklich sagt, ich mache nur das, jetzt gerade im Moment ist das das Allerwichtigste, es gibt nichts drumherum, eben kein Schreiben, kurz mal, da kann ich dir auch die Zeit schenken, wenn ich währenddessen irgendwie hier tippe, dann fühlst du dich ja auch irgendwie, denkst du, okay, er schenkt mir zwar seine Zeit, aber irgendwie habe ich nichts davon oder es kommt nichts in Verbindung rüber. Also ja, ich glaube auch, dass das auch in der Natur dann einfach fast schon, man wird nahezu fast dazu gezwungen, bewusst zu leben, weil es einfach, weil die...
nicht so viel Ablenkung.
Die Stressoren sind weg. So, ja, dieses hier, da, aha, was könnte ich noch alles gleichzeitig machen?
Mhm. Und die grüne Farbe wirkt unheimlich beruhigend, das ist auch bewiesen.
Ja.
Also, wenn wir in den Wald gehen, das entspannt uns unheimlich. Und das dann noch zu teilen mit den richtigen Menschen, macht mega viel Spaß.
Mhm. Voll, total, total geil. Ich würde gerne noch die allerletzte Frage stellen.
Ja,
die geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. Die lautet, welche eine Sache würdest du jetzt quasi an unserer Erdbewohnerschaft ändern? Welche eine einzige Sache? Was glaubst du, was den größten Impact hätte, wenn du jetzt sagen könntest, hey, eine Sache machen wir ab jetzt anders?
Boah, ganz schön schwierig. Ich versuche mal was zu sagen, was ich vielleicht beantwortet zur Frage auch. Ich wurde mal gefragt, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das? Und da habe ich gesagt, ich würde mir halt einen Brennstoff wünschen, der das Klima nicht verändert und nicht in Konkurrenz zu unseren Nahrungsmitteln angebaut werden müsste. Also Geil. Der im Grunde auch einfach da ist. Wir können ihn benutzen, aber es passiert nichts mit dem Klima. Das wäre so mein größter Wunsch eigentlich. Wenn ich jetzt eine Sache an den Menschen ändern wollen. Ja.
So also im kollektiven Bewusstsein, weißt du? So diese eine Stellschraube.
Ist eine super Frage. Mir fällt das unheimlich schwer, weil ich bin überhaupt niemand, der mit dem Finger auf jemanden zeigt. Ne? Also
das soll die Frage auch nicht. Das soll die Frage auch nicht. So, wir machen alles falsch und jetzt müssen wir eine Sache richtig machen, sondern einfach nur so, was glaubst du von deinem Gefühl, was es für einen, wenn es einen Schalter gäbe, der quasi für die Liebe auf der Welt, weil ich glaube, dass das ist, wo wir alle herkommen. Wir kommen alle aus der vollkommenen Liebe hierher, um Erfahrungen zu sammeln. Wie kommen wir quasi in die größtmögliche weltweite Liebe? Was müsste sich da ändern?
Also natürlich, also das geht jetzt weg vom Klima und so weiter, das ist jetzt gesellschaftlich. Wenn ich da was ändern könnte, dann wäre das irgendwie, dass es Neid nicht mehr gibt. Weil ich glaube, dass daraus die Kriege entstehen und unheimlich schlimme Dinge. Und
ich glaube nicht, dass
mir ist es egal. Ist
Klima, ehrlich gesagt.
Ja, also sicherlich hat das auch einen Einfluss darauf, die Kriege zu führen und diese ganzen Dinge, die dafür erfunden wurden, um andere Menschen zu töten, also wie irre, ne? Aber also wenn das Neid ist oder wie auch immer, ich sag's mal, also wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre das eben, dass wir so hart in diesen Grenzen denken. Und ich bin selber mega der Fußballfan, ne? Und krieg da auch immer einen Hass, wenn wir gegen irgendjemanden verlieren. Aber das würde niemals so weit gehen, dass ich mich da irgendwie kloppe oder so. Aber das zeigt ja auch so eine Europameisterschaft. Dann fliegen wir gegen England raus und rennen hier alle rum. Ah, scheiß Engländer. Und das reicht schon aus, ne? Nur weil da so ein Fußballspiel verloren wird. Und was kann daraus werden? In anderen Regionen der Welt wird daraus ein Krieg. Und das wäre schön, wenn wir das nicht mehr hätten. Der Alexander Gerst, der unser Astronaut, der ist in der ISS teilweise. Der hat mal erzählt, wir fliegen da mal drumherum, die Atmosphäre ist so mega dünn, ne? Das sieht aus, als könnte ich die wegschnipsen. Das macht schon mal unheimlich viel Angst.
Ist wie eine, anscheinend so dünn wie eine Apfelschale, habe ich mal gehört.
Ja, ganz, ganz dünn, ne? Mhm. Und das macht ihm immer Angst, erzählt er. Und der erzählt, also ich mag den mega gerne, der erzählt super geile Sachen. Den musste man deinen Podcast kriegen, das wäre eine Live-Goal. Mhm. Und er hat dann eben auch gesagt, eine Sache, die man sieht, ist eben, was im Regenwald passiert. Ne? Du drehst dich da immer drumherum und du siehst immer was Neues, was da abgeholzt wurde. Und dann hat er gesagt, so ganz am Mittelmeer rechts, am östlichen Mittelmeer, hat er immer so Blitze gesehen. Hat sich das nicht erklären können. Bis ihm halt ein anderer gesagt hat, ja, das, da schießen die halt gerade aufeinander. Ne?
Nicht dein
Raketen. Ernst. Und er sagt halt, von oben siehst du die Grenze halt nicht, ne? Sondern da sind wir ein Erdball und wir sollten gefälligst zusammen versuchen, da gut und ganz gewissenhaft mit umzugehen. Ne? Und du siehst da nicht die eingezeichneten Grenzen auf unseren Karten im Handy und so sehen wir diese Grenzen. Ne? Das ist irgendwie bei jedem bewusst, nur bei ihm halt dann nicht mehr.
Ein großer Ball, fertig.
Genau. Und auf einmal knallt es da halt irgendwo. Und das ist halt irgendwie, wenn ich das ändern könnte, dass wir Kriege führen, das wäre wunderschön.
Danke fürs Teilen. Ich glaube, von da oben aus ist es dann alles noch viel sinnloser.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. So denkt man sich so, was, warum? Es gibt keinen Grund eigentlich, ne?
Ja.
Ja, verstehe ich total. Total schöner Impuls. Und viel, viel, viel zum Nachdenken. Ich danke dir so sehr für 1,5 Stunden deiner wertvollen Zeit.
Ich danke dir, dass wir ihn aufgenommen haben, den Podcast.
Der wird auf jeden Fall mit Sicherheit vielen Menschen hier und da ja eben für Inspiration sorgen. Und genau das soll er.
Mhm.
Das ist auch genau das, was du vorher gesagt hast. Eben nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern einfach nur durch ein ganz natürliches, freundschaftliches Gespräch einfach inspirieren. Durch Fragen, Antwort, fertig. Durch einen ganz offenen Austausch. Niemand hat Recht, niemand hat Unrecht, sondern einfach nur so, ah, okay, hey, spannend. Was hältst du davon?
Wilhelm hat da so einen geilen Spruch. Ich will den jetzt nochmal schnell zitieren. Habe ich bei Mariana auch gemacht. Die fand ihn auch klasse.
Ja, geil.
Und zwar sagt Wilhelm immer, you do your best and we do the rest.
Ja, geil. Perfekt. Das ist großartig. Also,
in dem Sinne.
In diesem Sinne. tausend Dank. Und alles, alles Liebe. Bis bald.
Danke. Dir auch.
Danke.
Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Jan. Lasse gerne Liebe bei Planted da. Du findest alle Links in den Shownotes. Check gerne mal diese wundervolle Organisation aus. Und ja, vielleicht hast du auch Lust, dir dort deinen eigenen Baum zu sichern, deinen eigenen Plan zu sichern und auch zum Mitförster zu werden. Es gibt auch, wie du gehört hast, wundervolle Pflanzevents, wo du hingehen kannst und deinen eigenen Baum pflanzen kannst und Jan dich dabei betreut und dir eben nochmal weitere Insights gibt. Ein Erlebnis, das ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen kann. Also, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, guck ja auch gerne unter adriannews.de und trag dich auf die Freundesliste ein. Dann erfährst du auch, wo ich denn in welcher Stadt als nächstes auch ein Konzert gebe. Ich war jetzt gerade in Travemünde und bin jetzt gerade auf dem Weg auf das Experience Festival in der Nähe von Paderborn. Und nächstes Wochenende, also am 25. August, bin ich in der Nähe von Erfurt. Und zwar gebe ich dort ein Konzert bei Herzkompass. Findest du auch in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns da live, wenn du möchtest. Oder eben auch gerne woanders. Ich habe immer meine Loopstation dabei und Songs im Gepäck. Viele neue Songs. Hör dir gerne Happy Place auf Spotify an. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Meine neue Single Happy Place. Hör mal rein. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag, wenn du es direkt am Tag der Veröffentlichung hörst. Ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.